Herzlich willkommen, Folge Nummer 16 der Bielebu-Podcast. Ich bin Tim, bei mir virtuell zugeschaltet ist Benny. Ich begrüße dich recht herzlich zu Folge Nummer 16.
Hi, wir sind immer noch voneinander getrennt wegen Corona.
Natürlich.
Inzwischen ist es schon fast wieder gewohnt, dass wir uns nicht gegenüber sitzen, in echt.
Ja, und nicht nur das, ich habe das Gefühl, alles, was außergewöhnlich war, wird zunehmend mehr zur Gewohnheit.
Ja, das geht mir tatsächlich auch so. Ich bin inzwischen wieder voll in so einem Alltag, in einem sehr anderen Alltag, aber... Es ist nicht mehr. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass wir in einem Ausnahmezustand sind.
Das geht mir nämlich ganz genauso. Also natürlich merkt man das hier und da noch beim Einkaufen oder sonst irgendwie. Oder wenn man dumme Gespräche anderer Leute belauscht vom Balkon aus oder so, dann hat man doch das Gefühl, da ist noch einiges im Argen. Aber so insgesamt für mein eigenes Leben, ich habe es neulich schon mal gesagt in einer vergangenen Folge, hat sich nicht sehr viel geändert und das ist nach wie vor so. Und ich habe heute feststellen müssen, wir können wieder sagen, es ist Montag, der 6. April, wenn wir aufzeichnen. Heute, ich würde mal nicht mal sagen, der Frühling ist ausgebrochen, der Sommer ist da, der Frühling wurde einfach mal übergangen.
So wie die letzten beiden Jahre auch schon.
Und vor 3 Tagen hat es noch gehagelt, aber heute waren es in Hamburg irgendwie 23 Grad und nur Sonne, Sonne, Sonne.
Ich habe letzte Woche einen Schneemann gebaut. Der ist jetzt nicht mehr da, so viel kann ich verraten.
Richtig, ich habe den gesehen auf dem Foto, ganz niedlich. Und ich habe mir eigentlich ganz fest vorgenommen, heute nochmal laufen zu gehen an meinem mehr oder weniger freien Tag. Und dann hatte ich so wenig Lust, dass ich mir selber die gute Ausrede zugeschustert habe, naja, also eigentlich soll man ja auch drin bleiben.
Ausreden in Zeiten Prokrastinieren, das ist keine Prokrastinierung, Ausreden in Zeit von Corona.
Doch, ich habe alternativ dazu prokrastiniert und Netflix geguckt.
Das ist kein Prokrastinieren.
Netflix gucken ist kein Prokrastinieren.
Nein. Warum Prokrastinieren nicht? Ist etwas tun, von dem man sich vorgaukelt, es wäre sinnvoll, um eine die eigentlich wichtige Sache nicht zu machen. Sowas wie, ich muss meine Hausarbeit schreiben, aber ich putz mal den Kühlschrank von denen, das habe ich lange nicht gemacht.
Bist du dir sicher, dass das Prokrastinieren bedeutet?
Sehr.
Sehr sicher?
Ja.
Ich dachte, das wäre einfach nur dieses Rumsleckern und den ganzen Tag überhaupt nichts Sinnvolles tun.
Deswegen ist es ja so geil, dass es gibt doch diese Witze, dass man sagt, so geil, ich habe mein Leben total geil prokrastiniert, seit ich prokrastinieren muss, sieht meine Bude immer super aus, alles ist erledigt, was ich erledigen muss und... Ich kriege alles geregelt plötzlich, weil halt die anderen Sachen, die Alternativen so schrecklich sind, dass man stattdessen lieber die Steuererklärung macht oder so. So, geil, ich habe meine Steuererklärung wegprokrastiniert. Ich habe endlich mal meinen Schreibtisch aufgeräumt. So, das ist...
Weil die Dinge, die man sonst aufschiebt, man dann alternativ macht, um nicht gar nichts zu tun.
Ja, genau. Damit man wenigstens ein gutes Gewissen hat oder sich irgendwie sagt, ja, das habe ich schon lange nicht gemacht, das muss jetzt auch mal sein. Ich muss zwar morgen meine Hausarbeit abgeben, aber der Kühlschrank, boah.
Der muss mal wieder abgetaut werden. Okay, ich zitiere aus Wikipedia. Prokrastinieren, auch extremes Aufschieben, ist eine pathologische Störung, die durch ein unnötiges Vertagen des Beginns oder durch Unterbrechen von Aufgaben gekennzeichnet ist, sodass ein Fertigstellen nicht oder nur unter Druck zustande kommt. Das Gegenteil der Prokrastination ist die Präkrastination. Das ist jetzt nicht so wirklich deine Definition.
Nee, das stimmt, aber ich glaube, dass Wikipedia, also vielleicht ist das ursprünglich so, aber es wird auf jeden Fall nicht so benutzt.
Ich kenne das so, wie Wikipedia das sagt, ausschließlich. Deswegen habe ich es auch nachgeguckt und bin ganz überrascht.
Tja, das steht auch, ist Blödsinn. Du und Wikipedia.
Ihr habt Unrecht. Umgangssprachlich wird von Bummelei, Aufschieberitis oder Drückebergeritis gesprochen.
So, richtig. Bummelei und Aufschieberitis ist was anderes. Das ist das, was du und Wikipedia meinen. Prokrastinieren. Ja, klar, es bedeutet, dass Aufschieben, das spätmögliche oder das weitmögliche Aufschieben, aber das funktioniert halt nur dann wirklich psychologisch gut, wenn man sich selber belügt. Wenn ich jetzt einfach nur sage, ich mache nichts, und man hat diesen krassen Druck, dann zerbricht man daran. Das funktioniert nicht, das zieht man nicht durch. Deswegen erfindet dein Gehirn Alternativtätigkeiten.
Und Netflix ist keine
das zählt nicht.
Gute Alternativtätigkeit.
Nein. Es sei denn, du sagst so, ich muss jetzt einfach wirklich diese Staffel, ich habe mir das selber versprochen, von einem Jahr, das war mein Vorsatz fürs neue Jahr, dass ich endlich diese scheiß Serie zu Ende gucke. Aber das funktioniert, glaube ich, nicht wirklich. Da merkt man zu doll, dass man sich selbst belügt.
Ja, ich glaube, dass deine persönliche Definition nicht ganz der tatsächlich richtigen entspricht.
Nee, aber sie ist besser.
Ja, das, das mag sein. Ich möchte, weil wir sind ja transparent, wir haben ja schon gesagt, wann wir sind. Es ist 21.21 Uhr und vor 2 Minuten bekam ich kam die Push-Nachricht von SZ, Eil, britischer Premier Johnson auf Intensivstation verlegt.
Nee.
Jetzt überleg mal, wenn jetzt vielleicht diese Folge rauskommt, ist Boris Johnson an Covid-19 verstorben. Was wäre da denn los, Alter?
Vor allem, das habe ich mir heute schon gedacht. Heute Morgen kam die Nachricht, er sei im Krankenhaus. Gestern Abend, es sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme.
Ja.
Und da habe ich schon gedacht, wenn der eine Woche lang hartnäckige Symptome zeigt, dann ist das sicher nicht nur eine Vorsichtsmaßnahme. Werden ihm seine Zitate aber nochmal postmortem um die Ohren fliegen.
Wow.
Und das an welchem Tag, welchen haben wir heute beim Tag der Ausstrahlung? Karfreitag.
Oh,
denk
ja.
Mal drüber nach.
Das stimmt.
Boris Jesus Johnson.
In 3 Tagen kommt er wieder, keine Sorge.
Oh Gott, das können wir nicht veröffentlichen, wenn er morgen stirbt.
Nee, stimmt. Oh Gott, oh Gott. Ich warte bis zum Schluss mit dem Schneiden, bis Donnerstag.
Ja, das ist eine gute Idee.
Das ist eine gute Idee.
Ja, Karfreitag. Eigentlich wäre das heute unsere Osterfolge. Ich empfehle an dieser Stelle sehr, sehr eindringlich eine schöne Reihe von YouTube-Videos von uns, bei denen wir wichtige Feiertage zelebrieren. Es gibt eine Folge zu Ostern, eine Folge zu Weihnachten, zum Neujahr, zu Pfingsten. Und jetzt empfehle ich besonders natürlich die Osterfolge heute. Sucht einfach nach Ostergrüße von den beleuchteten Brüdern auf YouTube.
Ja, das ist im Grunde wie Podcast von uns, nur mit Bild.
Ja, und noch ein bisschen wilder.
Noch wilder als Boris Johnson Jesus-Vergleiche und Bukake-Partys zur Hochzeit.
Eigentlich ist es, wenn du das so formulierst, sehr ähnlich. Ich habe gerade was entdeckt, das muss ich kurz zwischenschieben, weil das auffällig ist. Ich habe ein Dosenbier hier, ungewöhnlicherweise. Manchmal, ich habe so zweimal im Jahr habe ich Bock auf Dosenbier. Ich weiß nicht, ob das so, ich wäre gerne wieder 16 ist oder weil es sich so geil anfühlt in der Hand oder ich weiß es nicht. Und das habe ich noch nie gehabt. Ich habe die aufgemacht, dann habe ich einen Schluck getrunken und da sammelt sich ja immer dieser Vertiefungsrille.
Ja.
Dann ein bisschen Bier und das trinkt man dann sozusagen bei jedem Schluck mit. Und hier stand diese Dose, stand jetzt eine Woche draußen auf dem Balkon und da hat es so ein bisschen Erdschmonz offensichtlich raufgerieselt. Und jetzt ist diese Bierlache konstant in so einer Suppe von Erdschmonz.
Ja.
Und den trinke ich jetzt immer mit.
Ja.
Und im ersten Schluck war das auch echt eklig. Und ich wundere mich nur darüber, dass mir dieses Phänomen noch nie in meinem Leben begegnet ist.
Hattest du noch nie Sand auf der Bierdose?
Nee.
Noch nie?
Hast Nein.
du nie am Strand Bier getrunken zum
Doch.
Beispiel?
Doch. Ich bin sehr vorsichtig damit.
Du bist sehr vorsichtig. Okay. Nee, das
nur
ich
heute nicht. Aus. Das ist ja widerlich. Warum ist die Rille überhaupt da?
Es ist schön, dass wir nochmal gemeinsam neue Sachen erleben. Das ist eine gute Frage. Warum ist die Rille da? Ich kann mir vorstellen, dass es so ein produktionstechnisches Ding ist, weil die ja irgendwie geformt werden aus größeren Aluminiumdosen, schätze ich. Und das ist vielleicht beim Zusammenfalten.
That's not how it works.
Ja, aber so
irgendwie, dass diese Stanzmaschinen irgendwo anfassen müssen und dabei kommt diese... Oder damit man sie besser stapeln kann. Ich weiß es nicht. Es ist echt eklig. Aber jetzt ist es weg. Das meiste ist jetzt weggespült.
Das erinnert mich sofort an irgendwie so einen Satz von früher, was man als Kind sich immer hat anhören dürfen. Dreck reinigt den Magen.
Ja, stimmt.
Und ich glaube...
Ja, die Dinosaurier haben auch Steine gegessen.
Ja, ich glaube, das ist richtiger Bullshit. Erstens, die Dinosaurier waren jetzt irgendwie ganz am Ende jedenfalls keine krasse Erfolgsgeschichte mehr.
Entschuldige mal, die haben, weißt du, wie viele Millionen Jahre die Erde niedergetrampelt haben?
Ja, ich weiß, viel länger als die Menschen bisher.
Und die sind nicht an den Steinen gestorben, die sie gegessen haben. Ich glaube nicht, dass die wirklich Steine gegessen haben.
Irgendwie sind sie schon am Stein gestorben. Sie haben ihn nicht gegessen, er ist nur mit großer Geschwindigkeit auf die Erdoberfläche geknallt.
Das weiß man nicht genau.
Nein, aber alle seriösen Forscher sagen das.
Warum sagt man eigentlich immer dieses, wir wissen nicht genau, woran die Dinosaurier gestorben sind, wenn es so offensichtlich ist?
Vielleicht, weil es keinen klaren wissenschaftlichen Beweis gibt, nur das ist die wahrscheinlichste Erklärung. Das ist
65 Millionen Jahre her. Ja, das ist dieses, wir müssen wissenschaftlich genau sein. Und selbst wenn wir es zu 99,999% wissen, müssen wir noch anfügen, dass wir es nicht genau wissen.
Bullshit. Ja, weil wenn du natürlich der Forscher bist, der sich hinstellt und sagt, safe, das war so, ich gebe mein Wort da drauf und dann ein Jahr später wird doch nochmal eine Mikrobe in irgendwie Bernstein eingeschlossen gefunden, die doch in
die eine Headcam Trocken, dabei hatte.
Ja, die Covid 1 wird danach das habe ich mich auch schon gefragt, warum eigentlich 19, wo sind die 18 davor?
2019.
Ach, wegen, ich dachte einfach, das ist sofort laufen wie nackte Kanonen. Nee, nackte Kanonen ist ein sehr schlechtes Beispiel. Weil der zweite Teil nicht zwei heißt, sondern zweieinhalb und der dritte 33, ein Drittel. Ja. Wie stirb langsam, aber auch da sind sie irgendwann.
Nee, stirb ist auch nicht gut. Schon im dritten Teil heißt er nur jetzt erst recht.
Ja.
Und nicht mehr Teil 3.
Ja.
Und 4 heißt 4.0.
Ist ziemlich schwer.
Und 5 heißt ganz anders.
Ja.
Du hast zwei sehr schlechte Beispiele genommen. Und es gibt sehr viele gute Beispiele.
Also sag mir bitte ein sehr gutes Beispiel, wo es wirklich konsequent und kohärent fortlaufend nummeriert ist.
PlayStation.
Oh, sehr gut. Ja, PlayStation ist gut. Also,
ich dachte, bin froh, dass mir das eingefallen ist.
Ich dachte, Covid wäre wie PlayStation, dass es so fortlaufend ist. Und dann der Logik folgend wäre es vielleicht Covid 1 gewesen oder 0. Das Virus, das die Dinosaurier dahin gerafft hat. Und das wird in zwei Monaten entdeckt und dann ist natürlich der Typ, der sich hier mit seiner ganzen Reputation aufs Silbertablett gestellt hat, sagt man auch nicht, aber du weißt, was ich sagen möchte, dann ist die Karriere im Arsch. Dann war's.
Ja, aber wie wahrscheinlich ist das? Und wie geil ist es, wenn du der Typ bist, der einfach sagt, safe und der nicht von Covid-1 angefochten wird, sondern einfach dann damit durchkommt? Aber andererseits fragen die Leute dann, wo ist denn der Beweis? Und dann kannst du nur sagen, ja, come on, wir wissen es alle. Und dann sagen die Leute, na gut, hast recht.
Man müsste auch vielleicht noch die Frage stellen dürfen, who the fuck cares? Die sind auf jeden Fall weg.
Sehr viele Leute caren. Das glaubst du ja, also das weißt du doch. Wie viele Leute interessieren sich für Dinos?
Aber was macht das denn heutzutage für einen Unterschied, ob vor 65 Millionen Jahren nun irgendwie ein Komet frag oder...
irgendein siebenjähriges Kind. Das ist wichtig.
Deswegen kannst du aber auch einfach alles erzählen.
Ehrlich gesagt ist auch mir das wichtig. Ich bin ja gerade einfach so... Ich bin ja wirklich erlebt meine zweite Dino-Phase. Ich habe letztes Mal schon viel davon gesprochen. Jetzt habe ich meine Eltern beauftragt, aus dem Keller meine alte Dinosaurier-Magazinsammlung rauszukramen. Ich habe gestern Jurassic World den 9 gesehen, aber nur im Schnelldurchlauf zu den Stellen, an denen man Dinos sieht, gespult. Und habe festgestellt, dass es mega wenig sind und dass die gesamte zweite Hälfte nur in irgendwelchen dunklen Laborräumen spielt oder Büroräumen, wo man fast keine Dinos in diesem Film sieht.
Ich kenne den Film nicht, aber ich glaube, der soll auch insgesamt nicht so gut sein.
Nee, den Eindruck hatte ich auch. Er wirkte sehr, sehr, sehr doll einfach wie ein 90er-Jahre-Film. Und dann dachte ich, vielleicht haben sie alles richtig gemacht, weil das ist halt Jurassic Park. Wie so ein krasser, normaler 90er-Jahre-Action-Blockbuster. Bisschen Horror, bisschen Action, bisschen sehr viel Dialog.
Aber okay, dann bist du ja der ausgemachte Dino-Experte von uns beiden. Das hast du ja auch schon mal letztes Mal behauptet. Was ist denn mit diesen, was ich jetzt irgendwie immer mal wieder gelesen habe in den letzten Jahren, dass die Forscher mittlerweile davon ausgehen, dass Dinosaurier Federn hatten? Was sagst du dazu?
Ja, das mag ich nicht, diese Theorie, weil sie wahr sein könnte. Ich bin tatsächlich ein bisschen fasziniert davon, weil man es so gewohnt ist, Dinosaurier-Abbildungen zu sehen.
Ja.
Und gleichzeitig kriegt man aber einen Hinweis, keine Sau weiß, wie die aussehen, das haben sich einfach Leute ausgedacht. Keiner weiß, welche Farbe die hatten, ob die Federn hatten oder nicht, ob die sehr schuppig waren oder nicht, weil du hast halt eigentlich nur die Knochen. Das ist irgendwie wenig, not much to go on. Und das stört mich, weil ich will schon erstens wissen, wie die aussehen und zweitens stört mich, dass ich sozusagen diese ganzen Bilder im Kopf habe, aber sie vielleicht einfach gar nicht wahr sind.
Ja, genau, das habe ich nämlich auch gedacht, weil irgendwie so ein cooler Triceratops plötzlich mit Federn, das geht
ja auch nicht. Ja, und ich glaube, also inzwischen beim Velociraptor ist man sich, glaube ich, ziemlich sicher. Denn der hat in den letzten Jahren eine Verwandlung erfahren in den Darstellungen. Wir kennen die alle aus Jurassic Park, die klassischen. Und jetzt sind Velociraptoren immer als Federn dargestellt und die sehen albern aus. Die sind gar nicht mehr furchteinflößend. Die sehen aus wie so ein verkleidetes, bunt angemaltes Huhn.
Aber sagt man nicht auch, dass sie eigentlich auch nochmal deutlich kleiner waren, als sie bei Jurassic Park dargestellt wurden? Also dass generell auch unabhängig von den Federn die Darstellung nicht ganz authentisch war?
Da hast du den ersten Jurassic World gesehen?
Ja.
Da gibt es ja dieses tolle Zitat von dem Chefforscher, der sich sozusagen gleichzeitig an den Protagonisten als auch an das Kinopublikum richtet. Weil da kommt einer und sagt, was macht ihr hier eigentlich für einen Quatsch, Indominus Rex, irgendwelche Superzüchtungen und ihr mixt das alles durcheinander, das gab's doch gar nicht in echt, das ist doch vollkommen unrealistisch. Da sagt der Chefforscher, ja, hallo, wir machen hier einen Freizeitpark. Den Leuten geht es doch nicht um Realismus. Die Leute wollen einfach Sachen, die geil sind. Und das Gleiche gilt natürlich auch für den Film, was ich einen ganz cleveren Kommentar fand. Weil, scheiß mal drauf, wir wollen einfach einen geilen Hollywood-Film machen.
Übrigens derselbe Schauspieler, der ihn schon in Jurassic Park dargestellt hat, derselben Forscher, wusstest du das?
Nee, das war ein anderer. Das war dieser Asiate.
Ja, den meine ich auch.
Ja, das ist derselbe?
Ja.
Achso, ich wusste nur, dass Jeff Goldblum wiederkehrt in beiden Filmen und...
Im ersten Jurassic World ist Jeff Goldblum nicht dabei.
Im zweiten auf jeden Fall.
Ja, das stimmt, aber nicht im ersten.
Achso, ich bin nicht so in der Lore drin. Ich fand Jurassic Park, ich habe das glaube ich schon gesagt, ich mochte ja immer die Pflanzenfresser lieber. Ich mochte auch dieses ganze Horror-Ding und der frisst den auf, das war mir alles nicht recht. Karfreitag ist.
Karfreitag, ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Oder? Sagt man das?
Nee, Karfreitag ist der höchste Trauertag des Christentums.
Ich verstehe übrigens immer noch nicht, da reden wir glaube ich auch möglicherweise drüber in dem besagten Video, was ihr bei YouTube finden könnt. Aber warum, wenn das der Todestag letzten Endes von Jesus ist, warum ist es denn immer an einem anderen Datum?
Ja.
Das ergibt doch überhaupt keinen Sinn.
Naja, also es geht ja nicht um den Todestag. Es geht sozusagen darum, dass er am letzten Freitag Ostern also, dass er halt an einem Freitag, es ist halt convenient, weil es ist halt einfach am Wochenende dran. Ich weiß nicht, was die echten Gründe dafür sind, aber es spielt ja am Ende keine Rolle, weil vielleicht ist man einfach nicht so fixiert darauf, dass es an dem Tag ist, weil auch das Jahr am Ende keine Rolle spielt, sondern man begeht einfach einmal im Frühjahr irgendwie um die Zeit herum. Und das ist halt gut, wenn es ein Freitag ist. Vielleicht war den Leuten einfach wichtiger, dass es ein Freitag war, als dass es der 16. April war.
Ich glaube, es lässt sehr tief blicken, dass du wissenschaftliche Ungenauigkeiten bei dem größten religiösen christlichen Fest der Welt zulässt, als beim Ende der Dinos vor 65 Millionen Jahren.
Ich habe noch nicht irgendwo eine Darstellung gesehen. Ach, das war, glaube ich, wieder John Oliver. Dass jetzt genau ausgerechnet dann vielleicht endet die ganzen Maßnahmen an dem Tag, an dem Jesus nicht dort drin geblieben ist, wo er sein sollte, wenn der Stein zur Seite gerollt war.
Das war John Oliver, ja.
Ich habe jetzt noch mal, es gibt ja gerade wegen Corona alle Ostersüßigkeiten schon vor Ostern günstiger. Sonst hast du ja immer diesen Effekt, wenn du nach Weihnachten oder nach Ostern in den Supermarkt gehst, stehen da diese Regale alles zum halben Preis. Mhm. So, und dann kaufen sich die ganzen Leute alles und fressen dann von Januar bis März Schoko-Nikoläuse. Was einfach total bekloppt ist, aber egal. Und jetzt gibt es das schon vor Ostern, weil die denken, die Leute fahren nicht zu ihrer Oma, die Leute kaufen weniger, wir müssen den Kack loswerden, der wurde schon vor Monaten gepresst in unseren Schokopresswerken. Und da bin ich natürlich auch voll in die Falle getappt und habe zum ersten Mal seit langem wieder Blätterkrokanteier gekauft. Kennst du Blätterkrokanteier?
Ja, aber mag ich nicht.
Also, ich finde das merkwürdig, weil erstens gibt es es nur an Ostern und nur an Eiern. Es gibt vielleicht gibt es auch mal an Weihnachten so als Christbaumanhänger, aber es gibt nicht Blätterkrokant, ist kein Ding, was es ansonsten irgendwo gibt. Du kannst dir nicht so wie eine Nougatpraline eine Blätterkrokantpraline kaufen. Es ist exklusiv Ostern, möglicherweise noch als Ableger an Weihnachten. Schon mal strange. Und dann habe ich schon als Kind es nicht verstanden, das Ding heißt Krokant und Krokant kannte ich von Krokantstreuseln vom Eis und das sind halt so Haselnüsse, die karamellisiert sind und die knuspern und knacken. Und dann beißt du in das Ei und du gehst durch die Schokoschicht durch und dann rutschst du an dieser merkwürdigen, harten Bröselmasse mit den Zähnen so ab und kommst da gar nicht richtig durch erstmal. Und es ist so eine gleichzeitig harte, aber trockene, viel zu voluminöse, ich verstehe Blätterkrokant nicht, ich weiß nicht, was das soll. Und ich habe das jetzt nochmal gekauft, so out of curiosity. Und es ist einfach die strangeste Süßigkeit.
Ich glaube nicht, dass ich da inhaltlich viel zu beitragen kann, ehrlich gesagt.
Ich habe auch, glaube ich, schon alles dazu gesagt, was man dazu sagen kann.
Ja, du bist halt immer noch völlig unwissend der Thematik gegenüber. Ich würde dich gerne aus deiner Unwissenheit befreien, aber ich kann das einfach nicht leisten. Es tut mir leid.
Ich glaube, das kann keiner. Ich glaube, das ist irgendwie so ein Laborunfall gewesen. Und irgendwie hat das eine Tradition begründet.
Ist es vielleicht so ein Tomatensaft-Gate? Also, dass nur in Flugzeugen Tomatensaft konsumiert wird und jetzt wird nur zu Ostern und vielleicht mal occasionally zu Weihnachten auch Blätterkrokant zu sich genommen?
Ja.
den Rest des Jahres schmeckt es nicht. Was? Oder noch
es schmeckt ja auch an Ostern nicht. Es ist einfach, also es ist halt auch irgendwie, es ist auch ein bisschen geil. Es ist so butterig, aber trocken. Ich verstehe es nicht.
Haben die denn eine Füllung, wie eine Schokoladenfüllung oder so?
Die sind außenrum Schoko wie jedes Ei und da drin ist einfach so ein massiver Block. Es ist einfach blätterkrokant. Vermute ich, kommt daher, dass es viele dünne Schichten sind, karamellisierter Nüsse. Aber es hat auch nichts Haselnussiges. Es ist nicht kleinkörnig oder so. Es ist einfach nur ein Brocken. Ein Brocken umhüllt von Schokolade. Kaum zu essen.
Dann lass es. Wäre mein Tipp jetzt.
Ja, ich habe jetzt noch ein Paket im Schrank liegen.
Bist du eigentlich pro Schokolade in den Kühlschrank oder kontra?
Eher kontra?
Das
ja, heißt, es gibt Ausnahmen? Wenige Ausnahmen.
Zum Beispiel?
Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass sowas wie ein Kinderriegel aus dem Kühlschrank doch besser schmeckt.
Ganz klar.
Also immer dann, wenn die Schokolade eigentlich nichts taugt. Denn wenn du sie in den Kühlschrank tust, verliert sie eher an Geschmack. Aber wenn die dann so knackig und kühl ist, ist das immer eine geile Sensation im Maul. Weil der Geschmack ist einfach eh nur Milch und Zucker und Matsch. Also das ist ja nicht, das ist ja keine echte Schokolade. Das ist ja fast kriminell.
Aber sehr lecker.
Ah, Kinderschokolade ist mir zu. Nee, weiß ich nicht. Ich finde es immer richtig schlimm, wenn Überraschungseier, die ich früher sehr gerne mochte, wenn die warm wurden und so schon so geschmolzen sind, das war scheiße. Die müssen richtig knacken.
Ja, die müssen richtig knacken, das finde ich auch. Wenn die schon vom Druck, wenn du die beiden Eierhälften auseinander machst, wenn die da schon so eindellen, das ist schon mal ganz schlecht.
Ja,
dann kriegt richtig. Man sie auch nicht müssen, sauber auseinander.
Ja, völlig richtig. Und dann hast du den Abdruck an den Fingern.
Ja, genau.
Jetzt sind wir hier schon wieder dabei. Yes. Schöne Grüße an wer auch immer sich beschwert
hat. Ach, Anne, ich kann den Namen ruhig sagen. Das ist Anne. Anne beschwert sich darüber, dass wir... Sie beschwert sich nicht primär darüber, dass wir über Essen reden, sondern nur, dass ich mich in dieser einen Folge derart ereifert habe, dass mich das so wahnsinnig macht, wenn Leute so lange und so viel über Essen reden.
Wir haben endlich unsere Nische gefunden.
Es ist keine Nische, das habe ich dir auch schon mal gesagt. Es gibt Essenspodcasts noch und nöcher.
Ja, wir haben... I don't know.
Wir haben gar nichts gefunden. Wir suchen aber auch nichts. Das ist auch deswegen nicht so schlimm. Apropos suchen. Bald ist Ostern. Wann werden die Eier versteckt? Im Garten am Sonntag?
Ostersonntag. Fällt vielerorts flach dieses Jahr oder abgespeckt nur. Weil Angie gesagt hat, wir dürfen auch unsere Omas nicht mehr sehen.
Ja.
Also nicht wir, sondern unsere Kinder. Also, ja, halt. Man soll einfach nichts mehr machen.
Gesegnet sind die Leute, die einen Garten haben. Ich habe neulich eine Insta-Story gesehen von Sarah Hyland, die wirst du nicht kennen. Das ist eine Darstellerin aus Modern Family. Und natürlich, weil Modern Family rasend erfolgreich war, ist sie schweinereich. Und die hat auch ganz viel, also die ist generell viel bei Instagram unterwegs und die macht ganz viele Insta-Stories. Und so wie alle reichen Menschen macht sie ganz viel Werbung dafür, Stay Home und Social Distancing und so. Und dann sieht man die aber mit ihrem Verlobten und ihren Hunden im Garten vorm Pool in der Sonne rumregeln. Und man denkt sich, ja, also das ist ja nun auch Social Distancing, das kriegt ja jeder hin, wenn man 1500 Quadratmeter Fläche zur Verfügung hat.
Ja.
Also wo ist denn da jetzt das große Problem? Ich meine, gut, was sollen sie machen? Sie wohnen halt da, aber das ist immer so aus den Mündern von den Menschen, die gar nicht so doll darunter leiden, weil sie alles, was sie brauchen, direkt irgendwie in fußläufiger Nähe haben, um mal ein bisschen Luft schnappen zu können gegenüber Menschen, die irgendwie zu dritt in einer anderthalb Zimmerwohnung leben und keinen Balkon haben.
Die sollten mal solche Insta-Stories machen, das wäre glaubwürdig.
Absolut.
Also das heißt glaubwürdig, das wäre einfach ein guter Appell.
Ja, ein guter Kontrast auch.
Ja, aber die können das nicht machen, die haben zu viel Zeit, sich gegenseitig zu verprügeln. Zu viel Zeit, zu viel damit zu tun.
Ich würde so gerne eine Insta-Story machen, aber mein Papa schlägt schon wieder um.
Ja, unsere Familienministerin ruft uns dazu auf, mehr zu tun, als nur wegzuschauen bei häuslicher Gewalt, denn sie nimmt zu.
Ja, das habe ich auch gehört. anders als früher, wo man, wenn man häusliche Gewalt mitbekommen hat, immer gesagt hat, I don't care. Ich darf ja raus.
Und das die haben alle vorhergesagt. Dann war eine Zeit lang nichts, aber jetzt ist es soweit. Die Leute gehen sich gegenseitig auf den Keks, Konflikte brechen auf, den Leuten gehen die Nerven durch. Was ist da los?
Naja, wenn man Tiere aus der Freiheit, die Freiheit wegnimmt, dann werden sie ja auch sonderbar.
Dann werden sie zu Tieren.
Ja, dann werden Tiere zu Tieren. Und bei Menschen ist es ebenso.
Am Ende sind alle Tiere. Und Tiere hauen zu. Das wissen wir.
Ja, recht auf Stärkeren. Dann muss man sich irgendwie Luft machen. Die Leute sind verzweifelt. Sie verstehen nicht, was um sie herum passiert. Aber weißt du,
ich habe. Aber mein Gott, wir sind jetzt alle gerade mal 3 Wochen zu Hause. Was ist denn los mit den Menschen?
Ja, das verstehe ich tatsächlich auch nicht. Aber ich glaube, es gibt einfach Leute, die einen sehr viel größeren Bewegungsdrang haben, als du und ich das haben. Und natürlich gehörst du insbesondere auch zu den privilegierten Gartenmenschen.
Ja, aber die Leute können sich doch bewegen.
Ja.
Die können joggen. Die können einkaufen. Die können spazieren.
Aber die können ganz viele Sachen nicht mehr machen, die vor 4 Wochen noch völlig selbstverständlich gewesen sind.
Ja, ins Bordell gehen, das ist wahrscheinlich das Problem.
Zum Beispiel.
Ich glaube, da kommt hauptsächlich die häusliche Gewalt her. Die ganzen Arschis, die da immer hier, so ist das nämlich. Die ihre Bukake-Partys nicht mehr feiern können. Die müssen jetzt stattdessen auf die arme Ehefrau eindreschen.
Gibt es eigentlich, wenn man jetzt das mal irgendwie anwendet, zum Beispiel auf die Prohibition, Trinken und Alkohol, Erwerb und Verkauf war verboten und dann haben sich ja richtige mafiöse Parallelgesellschaften gebildet, wo dann heimlich in Hinterzimmer getrunken wurde unter dem Vorschein irgendwelcher anderen, keine Ahnung, Vereinstreffen. Meinst du, es gibt sowas jetzt aktuell auch oder sowas wird sich noch entwickeln, wenn das jetzt noch länger anhält, dass die Leute, dass es so Vereinsheime gibt oder so, die heimlich ganz viele Leute zu sich holen, um eben halt doch Bukake-Partys veranstalten zu können?
Also es ist auf jeden Fall so, dass illegal weiterhin Prostitution stattfindet. Das war irgendwie, habe ich gerade ein Interview gelesen, wo das mehr oder weniger klar durchschien, dass einfach viele so verzweifelt sind, dass ihnen gar nichts übrig bleibt, außer das zu machen. Ja, aber es wird nicht dazu kommen, weil die Maßnahmen nicht so lange anhalten. Die Prohibition ging ja über viele Jahre, ich weiß nicht wie viele. Und das war sicherlich auch nicht in den ersten Wochen so, dass sofort da die organisierte Kriminalität mit Steve Buscemi am Werk war. Vermute ich mal.
Ich möchte noch mal ganz kurz was sagen, wo wir ja eben so schön beim Thema Religiosität waren und Ostern und so. Und wir haben uns ja schon mehrfach deutlich gut so hervorgetan als absolute Experten auf dem Gebiet. Und wir haben ja auch schon mal eine ganze Weile und lange im Internet über Päpste geredet in einem unserer YouTube-Videos. Und ich habe neulich nochmal über den Papst so an sich nachgedacht und insbesondere über das Phänomen der Papstwahl, wie das so abläuft mit diesem Rauchzeichen und so. Und dann sind sie da alle eingeschlossen. Und jetzt frage ich mich, wenn du richtig, richtig krass daran glaubst, dass es Gott gibt, den Allmächtigen, der irgendwie einen Willen zu haben scheint und man selber ist ja derjenige, der das dann auf Erden als Stellvertreter verkündet und was weiß ich. Warum müssen die den dann wählen? Also es müsste doch ganz klar benannt werden von Gott auf die eine oder andere Art und Weise. So, ich möchte aber jetzt, dass mal ein Deutscher drankommt oder so.
Aber Gott lässt sich doch nicht auf so eine Vereinsmeierei ein. Gott redet ja gar nicht mit denen. Ja, nicht aber, mal irgendein Papst behauptet, dass Gott mit ihnen redet.
Nee, aber dann braucht man auch den Papst nicht. Also was macht er denn? Was ist denn sein Job?
Das ist ein guter Punkt. Wenn du keinen Draht zu Gott hast,
das
gewählt werden musst.
So als wenn du zu einer Wahrsagerin gehen möchtest und die verlangt, dass du einen Termin vorher machst. Da bin ich doch auch von vornherein misstrauisch. Wenn das eine Wahr- oder Hellseher, so weißt du, die Zukunft vorhersagen kann, die Zukunft gucken kann, da braucht man doch keinen Termin. Dann komm einfach dahin und die sagt, ja, ich wusste, dass du heute kommst.
Ja, aber der Terminnehmer muss es doch auch wissen.
Ja, genau, aber
vielleicht sieht sie in die Zukunft und sagt, oh Gott, alle kommen gleichzeitig, ich muss sie schnell anrufen und einen Termin vereinbaren.
Ja, das wäre doch mal eine Maßnahme, wenn du vom Hellseher angerufen wirst. Ja, übrigens, sie wollten nächste Woche zu mir kommen. Sie wissen das noch gar nicht, aber kommen Sie mal lieber übernächste Woche Dienstag.
Das ist eine geile Werbung. In den USA funktioniert das garantiert.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Die machen das, glaube ich, so.
Einfach random irgendwelche Leute aus der Umgebung anrufen. So. Sie wissen es jetzt noch nicht, aber sie wollten nächsten Freitag zu mir kommen, weil sie wichtige Fragen haben.
Und ich rufe sie jetzt nur deswegen an, weil 8 andere Leute das auch wollen. Und ich muss das ja irgendwie koordinieren.
Ja.
Ich verändere gerade die Zeitlinie.
Ja, genau.
Und sie sind Teil davon. Da fühlst du dich gleich gebauchpinselt, weil du Marty McFly bist und denkst, geil, da muss ich hin. Ich will mehr erfahren.
Wenn die das jetzt schon über mich weiß, was kann sie mir noch alles erzählen?
Das ist ja schon Beweis.
Warum macht Gott das denn auch nicht so? Das wäre doch genauso cool. Wenn
Gott hat kein Interesse an all diesen Dingen.
Oder wenn bei der Papstwahl, keine Ahnung, stehen 12 Leute zur Auswahl und dann steht da jemand auf und sagt ja übrigens, ich habe heute Nacht geträumt, Gott hat mich auserwählt. Habt ihr das auch alle geträumt? Falls nicht, seid ihr ungläubig oder nicht würdig. Das ist bestimmt
schon mal
passiert.
Früher wurde das so gemacht, ja.
Garantiert.
Also ich wundere mich tatsächlich eher darüber. Das ist ja ein absolutes Gekungel und wir sind ja Seilschaften und das ist ja noch schlimmer als die schlimmste politische Hinterzimmerpolitik, was da alles an Machtspiel und Poker passiert. Garantiert steht doch der Papst Monate vorher fest. Das meinst ist doch du? Alles ausgedealt. Ich kann mir das nicht anders vorstellen.
Bei ja. Benedikt so, dass da irgendwie, keine Ahnung, das 2 Wochen lang sich hingezogen ja. hat und es wurde ständig irgendwie live berichtet, was da, oh, jetzt war es wieder weißer Rauch, scheiße.
Und ich stelle es mir so vor, entweder ist es so, dass sie das einfach echt durchziehen und diese ganzen Gespräche dann stattfinden lassen und einfach die heftigsten Deals schließen und sich gegenseitig bestechen und alles machen und Absprachen treffen und so weiter und Mehrheiten besorgen. Aber das machen sie halt wirklich nur in the game, wenn sie da drin hocken. Oder es ist alles vorher schon abgekaspert, was eigentlich wahrscheinlich ist, und dann machen sie das einfach wie beim Wrestling. Die sagen einfach, diesmal machen wir einfach die heftigste Show, damit es glaubwürdig ist. Manchmal einigen sie sich schnell, manchmal dauert es lange und es gibt den Leuten das Gefühl davon, dass da wirklich was besprochen wird.
Dass da wirklich jeder eine faire Chance hat, wie beim Wrestling. Richtig guter Vergleich. Papstwals wie Wrestling. Auch da gibt es einen großen Bösewicht wie Vince McMahon, der alle Fäden in den Händen hält. Aber das müsste doch eigentlich Gott sein, wenn das irgendwie, wenn nein, die alle Gott. Wirklich daran glauben würden. Verdammt
Gott hat
nochmal.
Gar kein Interesse daran.
Er muss doch, der ist doch der Stellvertreter Gottes auf Erden. Also da muss er, wenn er sich sonst nicht für die Menschen interessiert, dann doch wenigstens für dieses Amt, damit er eben halt sagen kann, ja, alles was jetzt passiert, richtet euch an den Stellvertreter. Ich bin raus hier. Ich muss mich
um die
Dinosaurier auf Alpha Centauri kümmern. Die leben
nicht mehr. Nein, das ist doch was da unten passiert und wer da seine kleinen Geschäfte regelt, das ist ihm am Ende doch wurscht. Das ist so wie mit Dr. Manhattan bei Watchmen. Der ist einfach so jenseits von allem, dass er gar keinen Kontakt mehr zu den Leuten in der Sphäre hier hat. Der hat kein Interesse mehr daran, die Welt zu retten, weil er auf dem Mond irgendwelche geilen Gebilde baut.
Und weil er einen riesigen blauen Megapimmel hat.
Ja, aber auch der interessiert ihn ja nicht mehr, weil er parallel im Nebenraum die heftigsten Physikgleichungen und so weiter. Hast du die Serie gesehen?
Nee, habe ich noch nicht.
Aber den Film findest du toll?
Das würde jetzt zu weit führen. Als ich ihn damals das erste Mal gesehen habe, habe ich ihn, glaube ich, nicht verstanden oder nicht in der richtigen Stimmung geguckt. Und ich habe ihn vor nicht allzu langer Zeit nochmal angefangen, fand ihn gut, aber zu lang, so dass ich ihn unterbrechen musste, weil ich müde wurde und ich habe ihn nicht zu Ende geguckt.
Oh, guck ihn nochmal zu Ende. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Deswegen wollte ich gerne auch die Serie nochmal gucken. Naja, ich habe The Expanse jetzt angefangen. Das kann ich aber nicht mehr zu sagen als das.
Oh, ich habe was zu sagen. Und zwar, wahrscheinlich sind wir schon wieder late to the game, aber die Doku-Reihe Tiger King auf Netflix ist der allererste Wahnsinn, den ich, glaube ich, jemals gesehen habe.
Ja, da habe ich nur einen Bericht darüber gesehen, dass das überraschend lohnt, ist das zu gucken.
Es ist absolut lohnt. Es sind, meine ich, 7 Folgen. Ich habe jetzt die ersten 3 geguckt, stand jetzt. Und es ist wirklich nur Wahnsinn. Man ist nur... Also die ganze Zeit will ich nur den Kopf schütteln und mir denken, das kann alles nicht wahr sein. Das kann nicht wirklich so passiert sein. Diese Menschen können nicht so gelebt haben, wie es da dargestellt wird. Und ganz offensichtlich ist es aber so. Und es ist unfassbar unterhaltsam, aber auch ein bisschen verstörend, muss man sagen, weil es einfach keine gute Person gibt. Alle Menschen, die da irgendwie dargestellt werden,
das sind einfach so extravagante, richtig, reiche Menschen, oder?
Dreck am Stecken. Ja, es sind sehr viele, sehr extravagante, mitunter hochkriminelle, reiche Leute, die das geil finden, sich Raubkatzen als Haustiere zu halten und die, weil das zu einer Art Addiction geworden ist, daraus so Privatzoos gemacht haben, weil bis vor wenigen Jahren war es noch erlaubt in Amerika, sich Großkatzen als Haustiere zu halten, was auch absoluter Wahnsinn ist.
Kämpfen die gegeneinander auch?
Nee, die kämpfen. Pokémon? Nein, die kämpfen nicht wie Pokémon, aber die werden halt sehr ausgeschlachtet, indem sie entsprechend, also wie in so einem Zoo, als Käfigobjekt dargestellt werden, dass man mit den Baby-Tigern kuscheln und Bilder machen kann. Die sind durch das ganze Land gereist in Malls und haben da Baby-Tiger und Löwen mitgenommen, damit die Leute sich mit denen fotografieren lassen können, die streichen können. Haben damit unfassbar viel Geld gemacht. Der Handel mit den Tieren ist sehr, sehr, sehr lukrativ. Und die Menschen, die das machen, zumindest die paar, die da dargestellt werden, die haben alle so krass einen am Dach. Also der Typ, der so die Hauptfigur ist, Joe Exotic, das ist einfach Donald Trump in schwul und nicht im politischen Amt. Ich habe schon mal gehört, dass er wohl auch noch ein politisches Amt anstrebte in der Zeit, aber das ist einfach so ein Narzisst und so ein Selbstdarsteller und einfach totaler Wahnsinn. totaler Wahnsinn. Und dem gegenüber steht halt die ganze Zeit so eine Tierrechtsaktivistin, Carol irgendwas.
Ich habe verstanden, eine T-Rex-Aktivistin.
Wenn es die noch gäbe, würde sie auch für den T-Rex bestimmt kämpfen, aber die ihrerseits aber auch irgendwie so eine Art Privatzoo hat, das aber verkauft als, ja, hier geht's den Tigern und Raubkatzen gut, aber die auch extrem viel Geld damit macht, dass sie die ausstellt und ganz viele freiwillige Helfer hat, weil es ist ja für die gute Sache. Und es ist ja wohl so, dass irgendwann dieser Joe Exotic innerhalb dieser Dreharbeiten für diese Dokumentation, die einfach nur diese abgefahrenen Charaktere alle darstellen sollten, einen Auftragsmörder engagiert hat, um diese Frau zu töten. Deswegen sitzt der halt im Gefängnis. Und das ist alles so passiert während dieser Dreharbeiten nach und nach. Und davor gab es halt schon ganz viele Konflikte.
Die und Frau, die sind einverstanden damit, dass das auf Netflix ausgestrahlt wird?
Ja, ich weiß noch nicht genau, wie es ausgeht. Ich weiß auch nicht, ob das ein erfolgreicher Mordauftrag war. Aber die Frau selber, wo man sich so denkt, okay, das ist jetzt bestimmt die Gute, weil die möchte sich für die Tierrechte engagieren und gegen diese Narzissten in den Krieg ziehen, auch vor Gericht und so, die ist hochverdächtig, ihren dritten Ehemann ermordet zu haben, weil der...
Mit einem Tiger.
Das ist das, was Joe Exotic immer vorgeworfen hat, weil es nie eine Leiche gab, der ist einfach verschwunden. Es war so ein Multimillionär und der hat mehreren Freunden gesagt, er will sich von seiner Frau scheiden lassen. Das hat sie wohl spitz gekriegt und zumindest sind die Indizien sehr deutlich in die Richtung, dass sie irgendwie zumindest in seinem Tod verwickelt gewesen ist. Und Joe Exotic hat immer behauptet, der hat auch so einen eigenen Fernsehsender gehabt und so, der hat immer behauptet, dass sie auf jeden Fall ihre Tiger gefüttert hat mit ihrem toten Mann. Und er hat dazu auch so ein Musikvideo gedreht, wo er so ein Double gesucht hat für diese Carol irgendwas, wie sie so kleine Fleischstückchen an Tiger verteilt, während er als Song diese ganze Mordgeschichte einmal aufarbeitet.
Das klingt ganz gut.
Unfassbar.
Soll ich das auch mal gucken?
Ja, es ist wirklich, wirklich wahnsinnig unterhaltsam. Und man denkt die ganze Zeit, das kann doch alles nicht wahr sein.
Joe Exotic.
Joe Exotic.
Das ist nicht ein bürgerlicher Name, vermute.
Nein, Joe, er heißt, das ist richtig geil, er heißt, also original heißt der Joe Schreibvogel. Schreibvogel, wie der deutsche Schreibvogel.
Ja.
Also nicht, dass es...
Ich habe neulich einen Eisvogel gesehen, in echt, zum ersten Mal.
Ein Eisvogel?
Ja.
Wo?
Wunderschön, schillernd, blau in der Sonne, toll.
Wo war das?
Hier, direkt hinter dem Haus bei uns, da beim Teich.
Gibt es sowas nicht nur in der Antarktis?
Nein. Nee, gibt es überall was. Also nicht überall, aber in Europa durchaus verbreitet, aber nicht so häufig. Die waren auch immer lange Zeit sehr gefährdet und sind wunderschön. Das hat mich froh gemacht.
Ah, Entschuldigung. Ich muss
ja, das ist gut. Ich kann noch erzählen, ich hatte einen wunderbaren Tag heute. Ich sehe gerade in der Kamera, es sieht so aus, als hätte ich wahnsinnig viel Farbe bekommen, eher rot als braun.
Ja.
Ich war die ganze Zeit in der Sonne und habe insgesamt so ein, das hatte ich am Anfang schon gesagt, so ein geiles Gefühl von früher oder von Normalität oder von Zeit und Dinge zu tun und zu entdecken, wonach einem so ist.
Entdecken?
So, ich erinnere mich irgendwie an früher, wenn man so als Student wahnsinnig viel Zeit hatte und einfach nicht Dinge gemacht hat, weil man sie machen musste oder machen wollte oder noch eine Serie zu Ende gucken wollte, sondern einfach so entdeckt hat. Und dann ist man über irgendwas Merkwürdiges im Internet gestolpert oder in irgendeinem Gespräch mit irgendeinem komischen Typen in irgendeiner Küche und dabei sind irgendwie so schöne Dinge entstanden. Weißt du, wenn man so zufällig Dinge entdeckt, die einfach schön sind, die man genießt.
Ich komme nicht so richtig klar auf das Wort entdecken in dem Zusammenhang. Was meinst du mit entdecken? Du gehst irgendwo hin und siehst was dir vorher nicht aufgefallen ist oder durch Gespräche irgendwelche neuen Sichtweisen auf das Leben?
Ich habe das Gefühl, es gibt wenig zufällige neue Entdeckungen inzwischen in meinem Leben. Ich gucke Dinge, weil sie mir empfohlen werden oder weil ich ein Interesse daran habe.
Ah, ja, okay.
Oder ich höre mir das neue Album von Hör an.
Ja, okay.
Oder
okay.
Ich verabrede mich mit Person X, weil ich die kenne oder so. Aber dieses Element von durch die Gegend strollen und zufällig irgendwas passiert irgendwas oder man man klickt sich einfach gelangweilt abends noch mit einem Bier um nachts um drei durch irgendwelche Sachen im Internet und entdeckt plötzlich irgendwas, was mega schön einfach ist. Das ist doch toll.
Okay, und dir ist heute aufgefallen, dass du das lange nicht mehr hattest oder du hattest jetzt mal wieder einen Moment, wo sowas vorkam?
Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ich mehr in so einer Stimmung bin, dass ich plötzlich wieder diesem Alltag entrückt bin und so ein bisschen Platz habe für sowas. Das hat mir sehr gut gefallen, ich habe mich sehr erinnert gefühlt an sowas. Auch so Sachen, dass man, wenn man früher irgendwo in irgendeiner Küche saß von irgendeinem Typen, den man nicht kannte, weil warum auch immer, und dann hat man sich entschieden, doch noch ein Bier zu trinken. Das ist dann später mal so gewesen, das hätte ich irgendwie nicht machen sollen, der ganze nächste Tag ist im Arsch. Aber früher konnte man Fehler machen, ohne dass sie Konsequenzen hatten und deswegen auch keine Fehler waren. Warum? Also wenn du ein Bier zu viel getrunken hast, hat es einfach nichts gemacht.
Außer, dass es dir vielleicht am nächsten Tag schlechter ging, als es dir ohne das Bier gegangen
ist. Ja, aber das war irgendwie dann auch egal, weil du hast einfach länger geschlafen und es war so, und heute rächt sich so viel. Es ist eine viel konsequenzenreichere Zeit, in der ich in meinem Alter lebe und in meiner Lebenssituation.
Okay, und nun hattest du aber heute wieder so ein Gefühl wie früher. Du könntest jetzt mit offenen Augen durch die Welt gehen und neue Sachen entdecken. Hast du irgendwas Neues entdeckt?
Ich glaube, nee. Schade. Ich glaube, es liegt daran, dass ich eine kurze Hose habe. Und das ist so ein wunderschöner Sommertag war, nachdem ich vor einer Woche einen Schneemann gebaut habe. Ich fühle mich einfach sehr entspannt und gut. Es geht mir sehr gut.
Du fühlst dich entschleunigt.
Ja, das liegt vielleicht auch daran, dass ich gerade einen Hühnerstall baue. Mhm. Das ist auch geil.
Wie ist denn da der aktuelle Stand?
Am Mittwoch kriegen wir Hühner.
Nein.
Ja.
Geil, vier Stück?
Vier Stück. Und wenn du so im Internet nachforscht, wie baut man einen Hühnerstall, ist das einfach nur scheiße. Da kommst du von einem Forum ins nächste und überall sind solche Arschloch-Experten, die dann auf irgendeine naive Frage, die jemand da reinschreibt, einfach erstmal so einen riesen Text schreiben mit 1000 Fachbegriffen und den Leuten das Gefühl geben, sie werden in ihrem Leben niemals auch nur einen Nagel in die Wand gehauen bekommen, weil sie haben ja sowieso das falsch grundiert oder die falsche Technik verwendet oder so. Weißt du, diese ganzen Experten-Idioten, die es auch in Musikläden gibt. Aber wenn man es einfach, dann ist man total demotiviert. Aber wenn man einfach ein Problem hat, diese Tür schließt sich nicht und dann tüftelt man und dann findet man eine Lösung, das ist einfach saugeil.
Da merkt man, was man geschaffen hat am Ende des Tages.
Ja, und ohne dieses ganze Heimwerkergefühl und ich habe hier meine geile Superbohrmaschine und ich bin Experte im Baumarkt, sondern einfach nur Problemlösung, machst was mit deinen Händen, am Ende klappt es und es ist geil und wusstest am Anfang nicht wie, aber dann hast du es ausprobiert. Das ist so eine andere Art von Tätigkeit, als was ich sonst mache. Toll ist das.
Das freut mich, du strahlst, du glühst richtig.
Ja, das ist dir Sonnenbrand.
Nein, ich glaube, das ist auch ein bisschen deine innere Wärme, die du in dir entdeckt hast.
Ja, das ist schön. Das macht ganz viel Spaß. Am Anfang hatte ich da nicht so Bock drauf, weil ich habe nur mit viel Arbeit und viel zu tun und dann noch so ein Projekt an den Hacken. Aber ich bin froh, dass wir es durchgezogen haben.
Und jetzt kriegt ihr am Mittwoch vier Hühner und diese kommen von so einem Gnadenhof, oder was?
Die kommen aus Betrieben, aus Eierlegebetrieben, aus Bodenhaltung, wo die 19 Monate lang in völliger Dunkelheit mit Tausenden von anderen Hühnern zusammengefercht waren und sich gegenseitig die Federn ausgerissen haben, schwer traumatisiert sind und kaum noch Federn haben. Und nach 19 Monaten sind die nicht mehr effizient genug für so einen Legebetrieb. Und dann kommt so ein Team von Schlachtern und rennt einmal durch die Halle und bringt alle um. Und die toten Hühner werden dann auf den Laster geschleppt und werden dann zu Rügenwalder gefahren und dann werden daraus die Hühner gemacht. Und wenn die so ein Team da durchgeht, Todeskommando, dann haben sich am Ende immer so ein paar hundert Hühner von diesen Tausenden von Hühnern versteckt oder waren irgendwo zwischen den Leichen verborgen, sodass die da mit ihren Dingern nicht rangekommen sind. Und da sagt denn der Hof, ach Gott, was sollen wir die jetzt hier, entweder wir lassen die jetzt hier verfaulen oder, keine Ahnung, hol die halt ab. Und da gibt es einen großen Verein, Und der macht, ist an solchen Ausstellungen beteiligt und holt die übrig gebliebenen, überlebenden Hühner da raus und vermittelt die an Privatpersonen, die sich um sie kümmern. Und da muss man so einen großen Schutzvertrag unterschreiben und muss garantieren, dass man die nicht schlachtet und dass man alle möglichen Voraussetzungen geschaffen hat dafür.
Kommen da die Leute auch und gucken sich das an, ob du auch wirklich...
Ich glaube nicht, aber es gibt ein Telefonat vorher und man muss Fotos schicken und so weiter. Okay. Die machen sich dann einen Eindruck davon. Die wollen halt auch verhindern, dass da irgendwelche Psychopathen kommen oder einfach nur, weil das halt umsonst ist oder einfach nur billig irgendwie Hühner abgreifen wollen. Ja, und jetzt kümmern wir uns um vier dieser Hühner und die Berichte davon sind total süß und rührend, weil da so Leute erzählen, dass die dann zum ersten Mal im Leben Sonnenlicht sehen oder zum ersten Mal wirklich scharren können und mit der Zeit wachsen denen wieder Federn und man merkt, wie die halt immer zutraulicher werden und dass sie richtig aufblühen. Die leben dann nicht mehr so lange, weil es halt so hochgezüchtete Powerhühner sind, die zum Eierlegen dressiert sind. Aber man kann denen dann noch 2 Jahre ein schönes Leben geben.
Das ist sehr schön und sehr edel, dass du das machst.
Ja, es ist ja nicht nur edel. Wir machen das ja auch aus Eigeninteresse. Es ist die geile Hühneratmosphäre, für die Kinder ist es toll.
Ja.
Also wir wollten halt eigentlich Hühner haben und dann haben wir in Erfahrung gebracht, wie kann man sich Hühner holen, dass es möglichst gut ist für Hühner oder so, und dann sind wir darauf gestoßen.
Schön, ich bin sehr gespannt, was du in den nächsten Folgen von deiner kleinen Hühnerfarm erzählen
willst. Ja.
Dürfen unsere Podcast-Hörer die Namen bestimmen?
Nee, wir sind eine 4-köpfige Familie, wir holen uns 4 Hühner und jeder darf sich einen Namen aussuchen.
Dürfte die Community deinen Namen übernehmen?
Nee.
Okay. Wow.
Dürfen Vorschläge machen, wenn ich sie besser finde als meine eigene Idee. Das Problem ist, das sind halt alles Hennen natürlich. Und ich möchte aber eigentlich einen Männernamen machen. Und ich weiß nicht, kann man seinem weiblichen Haustier auch einen Männernamen
geben? Ja, na klar, wir leben im Jahr 2020.
Ja, finde ich auch.
Und Andrea Bocelli hat auch einen weiblichen Vornamen.
Ja, und Markus Maria Profittlich immerhin ein.
Ja. Also kannst du, was hast du einen Favoriten? Willst du ihn mitteilen?
Ja, ich würde meinen Huhn gerne Elim nennen.
Elim?
Ja.
Wie kommst du auf Elim?
Nach meiner Lieblingsfernsehfigur Elim Garak aus Deep Space Nine. Hm.
Alles klar.
Und ich habe mir gedacht, wenn die nur 2 Jahre leben, dann habe ich in 2 Jahren, kann ich das nächste Huhn benennen. Ist das nicht so schlimm?
Pragmatisch. Muss ich
jetzt nicht so lange Gedanken machen nach einem tollen Namen, sondern nimm einfach einen, den ich gut finde.
Was macht man mit dem toten Huhn, wenn es in 2 Jahren im Stein liegt?
Muss man, ja gut, wenn es da liegt, dann, keine Ahnung, schmeißen wir uns über den Zaun, weiß ich. Aber wenn es krank ist und unrettbar krank ist, müssen wir es einschläfern lassen.
Okay.
Zum Tierarzt bringen. Wir dürfen es nicht schlachten. Das müssen wir unterschreiben.
Wer will auch ein krankes Huhn schlachten?
Das ist das Normale. Wenn Leute früher oder auch andere Leute, die wir kennen, wenn die Hühner haben, und die krank werden oder halt einfach unrettbar sind, dann werden die auch so ein Klotz.
Und dann haben die noch gegessen?
Ja, dann essen die die.
Sind die bescheuert? Das muss doch erstmal irgendwie von Dr. House rausgefunden werden, warum das Huhn krank ist. Ob das nicht irgendwas...
Dr. House ist in den meisten Regionen nicht verfügbar.
Ja.
Ja, stimmt. Gute Frage. Keine Ahnung. Wahrscheinlich wird das schon noch... Ich weiß es nicht. Das sind so viel grobschrötige Bauern, die wissen das. Die haben das im Blut. Ob das Huhn essbar ist oder nicht.
Okay, und später haben die dann das Huhn im Blut.
Ja.
Dann können sie sehr bald nie wieder was essen.
Mein Vater hat mir das erzählt, dass er eine Großtante und eine Tante früher hatte, aber der häufig die Hühner hatte. Und er durfte als 5-Jähriger immer morgens in den Stall gehen und das war ganz aufregend. Und da, wenn die Hühner lange keine Eier mehr gelegt haben, wurden die auch vor. So, und dann gab es die zum Essen und das fand er auch irgendwie okay.
Ja, wenn man weiß, dass sie irgendwie ein häufiges, gutes Leben hatten, finde ich das jetzt auch nicht so verwerflich.
Ja. Ich freue mich darüber. Ich habe übrigens, apropos gute Tat und ich bin ein guter Mensch und so weiter, ich führe das fort, ich schenke den Kassiererin was.
Ja.
Und ich muss sagen, die Reaktionen werden mauer.
Oh, wirklich?
Ja, man hat das Gefühl, dass es ein bisschen zur Routine wird.
Vielleicht haben zu viele Leute unseren Podcast gehört und haben es übernommen.
Das vermute ich, ja.
Ich war seitdem nicht einkaufen, tatsächlich, seitdem wir die Folge aufgenommen haben.
Ach so, aber dein Haushalt schon.
Ich glaube nicht. Wir haben ja sind dazu übergegangen, immer nur sehr große Wocheneinkäufe zu machen.
Aber man braucht doch ständig sowas wie Brot und Milch und Butter, irgendwie so die Sachen, die man häufig braucht.
Ja, aber das sind alles Sachen, die wir immer relativ groß auf Vorrat kaufen und Brot frieren wir auch in der Regel dann ein.
Aber dann scheint mir euer Kühlschrank zurzeit recht leer zu sein.
Jetzt aktuell ist er es, das stimmt. jetzt müssen wir die Tage wieder. Und man, die große, jetzt ist, das kommt für die Leute, die die Folge hören, natürlich zu spät an Karfreitag, aber die Bitte der Industrie ist ja nicht, irgendwie alles am Donnerstag und Samstag zu machen, nachdem, also wenn dann Karfreitag die Läden zu sind. Deswegen wird das wohl morgen oder übermorgen passieren, der größere Einkauf.
Stimmt, das muss ich auch bedenken.
Weil da, ja, wird, da wird Donnerstag die Hölle los sein.
Ja, das ist sozusagen die, die Doppelhölle.
Ja.
Das ist die normale Osterhölle und dann auch noch die Corona-Hölle on top.
Richtig.
Dafür sind die Autobahnen leer. Normalerweise ist Ostern immer heftigster Stau und jetzt nix.
Ja, haben wir jetzt nicht viel von. Wir fahren dann irgendwo hin.
Das stimmt, aber es ist gut für die Rehe.
Das stimmt. Generell für die ganze, ganze Tierwelt ist es ja so toll. Hast du auch das Gefühl, dass die Vögel viel lauter zwitschern?
Ich kann das nicht weder bejahen noch verneinen.
Also mein Eindruck ist, also, die sind viel lauter als vorher und das nervt kolossal, wenn du auf dem Balkon sitzt und da irgendwie was lesen willst. Oder?
Ich glaube, das ist einfach der Frühling.
Nee, sonst ist es nicht so laut. Ich schwör's, sonst ist es nicht so laut.
Das kann nicht sein. Meinst du, weil jetzt weniger Autos fahren, sind plötzlich mehr Vögel da? Oder sind sie lauter, weil sie sagen, wir sind wieder da, uns gehört die Welt.
Ja, oder vielleicht sind einfach mehr da, weil weniger durch Kohlenmonoxidvergiftung dahin gerafft werden. Das
kann ich mir nicht vorstellen. Aber ich habe schon überlegt, so, wenn man jetzt den Standpunkt hat, den man ja durchaus haben kann, vor Corona, Klimarettung, ja, um das Klima zu retten, müssen wir krass einschneidende Maßnahmen treffen. Und die werden wehtun und es wird Arbeitslose geben und es wird der Wirtschaft schwer schaden, aber wir müssen das Klima retten.
For a greater good.
Ja, wenn der sozusagen dafür bereit wäre und sagen würde, ich verfolge dieses Ziel politisch,
ja,
der muss doch jetzt sagen, alles ist gut. Alles ist super. Corona ist einfach der Shit. Das ist genau das, was wir wollen.
Ja.
Weil ich bin ohnehin bereit, dass sozusagen ein paar Leute arbeitslos werden, die Wirtschaft gut, jetzt sterben daran ein paar, aber jetzt bis jetzt auch noch nicht so viel, dass es out of proportion ist, dann.
Aber ich glaube, die Leute, die politisches Gespür haben und vielleicht auch noch einen Blick für andere Industriezweige oder generell für die Wirtschaft und auch für Kleinbetriebe und einzelne Menschen hat, niemand würde ja diese Einschränkungen fordern, wie sie jetzt durch Corona notwendig sind. Das war ja niemals eine Forderung von irgendjemanden von diesen Menschen, zu sagen, wir müssen jetzt einfach das komplette Land auf Lockdown machen und alle Läden schließen. Aber
ich glaube, es ist eine Konsequenz aus der Forderung, denn es gibt durchaus Leute, die sagen, wir müssen jetzt aufhören zu fliegen, Auto zu fahren und so weiter. Und wenn du das konsequent fortführst, führt das auch einfach dazu, dass sehr viele kleine und mittlere Unternehmen pleite gehen, dass die Läden einfach, dass einfach Tourismus und so weiter. Das ist die Konsequenz daraus.
Ja, aber in dieser harten Ausführung ist es ja nicht aufrechtzuerhalten. Und das muss ja auch jeder Mensch wissen, der zwar gerne sich fürs Klima einsetzen möchte. Und ich glaube auch, dass eine Greta Thunberg nicht zu Hause sitzt und sagt, ja, hoffentlich dauert das mit Corona jetzt noch 4 Jahre. Damit mein Planet gerettet wird. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Wahrscheinlich nicht. Die macht sich vielleicht eher Sorgen, dass ihre Kampagne ein bisschen der Wind aus den Segeln genommen ist, weil die Leute jetzt sagen, oh, das, was China jetzt gerade eingespart hat in 2 Monaten, das können wir in 20 Jahren nicht rausblasen. Auf geht's nach Neuseeland.
Nicht immer so umständlich mit dem scheiß Schipperboot über den großen Teich, sondern jetzt kann ich auch wieder ein paar Flügel machen. Nee, das glaube ich nicht. Das ist aber ein hochinteressanter Aspekt, wie sich diese ja nun wirklich in den letzten Wochen vor Corona sehr präsente Diskussion weiterführen wird, wenn diese ganze Krise irgendwann überstanden ist, weil das Problem ist ja nicht weg. Und das ist ja auch weiterhin etwas, was definitiv irgendwie bearbeitet werden muss und man ganz viel für machen muss. Und ja, auch da werden viele Leute wirtschaftlich drunter leiden und bis zum bestimmten Grad ist es aber sicherlich gut und okay. Aber glaube ich nicht in diesen Ausmaßen, wie es jetzt ist. Das geht einfach nicht. Das kann man auch, also da würde ich auch als idealistischer Mensch, der ich glaube ich zumindest ein Stück weit bin, sagen, das ist auch nicht verhältnismäßig. Ja, vielleicht doch. Vielleicht ist es die einzige Möglichkeit, das doch nochmal aufzuhalten, doch nochmal irgendwie ein 180 hinzukriegen. Und dann ist es das vielleicht doch wert, diese ganzen Einschränkungen weiterhin aufrechtzuerhalten und vielleicht auch, dass jeder selber sich diese Sache vor Augen führt und von sich aus das lässt in Zukunft, dieses Verhalten, aber das halte ich halt für sehr unrealistisch.
Das ist sehr unrealistisch. Aber vielleicht kann man doch so Mitnahmeeffekte haben, dass die Leute jetzt sagen, okay, ich kann mich ein bisschen ich musste mich jetzt krass einschränken, das war hart, aber es ging Und fürs Klima kann ich mich zumindest ein bisschen einschränken. Und vielleicht verzichte ich dann doch auf den dritten Flug im Jahr. Oder vielleicht gibt es einfach Leute, die jetzt mehr Flugangst haben, weil sie Angst haben, dann festzustecken und kein Essen in dem All-Inclusive-Hotel mehr zu bekommen, weil die nächste Pandemie ausbricht.
Ja, auch das glaube ich nicht. Ich glaube, die Menschen vergessen schnell. Das ist ja generell die große Frage, wie viel wird sich tatsächlich verändern? Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, dass sich viel verändern muss und zum gewissen Grad auch wird. Aber wie schnell sind die Leute wieder an ihr altes Leben zurückgewöhnt, wenn wir jetzt schon nach 3 Wochen sagen, das hat sich irgendwie jetzt schon alles zur Normalität gemausert ein Stück weit. Wie schnell geht es dann wieder, wenn das wieder in die andere Richtung umschwenkt, zu sagen, ja okay, war halt ein paar Monate scheiße, aber jetzt ist halt alles wieder so wie vorher und ich kann jetzt wieder mit meinem SUV durch die Straßen brettern.
Ja.
Aber ja, spannend, da kommen viele interessante Dinge weiterhin auf uns zu.
Da sind wir wieder, liebe Anna. Nach dem Essen haben wir jetzt auch die gesellschaftsrelevanten Themen wieder abgehakt.
Genau, Politik.
Politik und Essen. Haben wir noch was anderes auf meiner Liste? Oder auf deiner?
Ja, ich hätte noch was.
Ja, bitte.
Geht noch mal ein bisschen ums Thema Netflix. Es gibt einen Netflix-exklusiven deutschen Film, der heißt Systemsprenger. Hast du davon schon mal was gehört? Hm.
Ich habe das gesehen in der Netflix-Vorschau und schon bei dem Wort gehe ich da nicht drauf. Ich hasse das Wort Systemsprenger.
Ich habe den Film geguckt und der war wirklich sehr beeindruckend, sehr beklemmt und jetzt kein Feel-Good-Movie.
Ist das Umgehen mit, geht um Pädagogik und Schule, oder?
Ja, es geht um hauptsächlich um ein kleines 9-jähriges Mädchen, welches natürlich eine harte Kindheit hatte und irgendwie aus einer völlig dissozialen Familie kommt und in verschiedensten Heimen lebt und ihrer inneren Wut durch äußere Gewalt Ausdruck verleiht und niemand kann sie richtig handeln, in keinem Heim kommt sie mehr unter, alle lehnen sie ab und so weiter. Und wie sich dann irgendwie einer ihrer annimmt und so einen kleinen Draht zu ihr kriegt, aber auch nicht so richtig zu ihr durchdringen kann und sie sich immer wieder abwendet von Menschen, die ihr eigentlich helfen wollen, weil sie einfach sehr unglücklich ist. Und
aber ist es einfach ein sehr persönlicher Film oder verfolgt der Film, wie viele dieser Dokus einen.
Ist keine Doku, ist keine Doku, ist ein Spielfilm.
Ach so.
Ist ein Spielfilm.
Ach so.
Genau.
Ich dachte, das wäre eine Doku.
Nein, ist ein Spielfilm und tatsächlich, ich habe hinterher, als der Film vorbei war, gesagt, es ist ekelhaft, wie gut dieses 9-jährige Mädchen die Rolle gespielt hat. Also das ist wirklich unfassbar. Also entweder hat die einen krassen Schaden oder ist die beste Schauspielerin, die dieses Land wahrscheinlich die nächsten 30 Jahre haben wird. Und man ist sehr davon berührt und angefasst und der ist auch anstrengend zu gucken. Da wird viel geschrien und Gewalt und nur. Aber hinterher habe ich mir so gedacht, warum können Deutsche so gut Dramen machen als Spielfilm?
So schlecht Comedy.
Und so schlecht Komödie, genau. Oder meinetwegen auch Actionfilm, jetzt mal von
Cobra 11 abgesehen. Ja, es gibt ja durchaus lustige Deutsche.
Ja, klar.
Aber irgendwie, ich glaube, es liegt nicht an den Künstlern und Machern, sondern am Publikum.
Oh, okay.
Andererseits sind sehr, sehr, sehr gute amerikanische und britische Komödien und Serien in Deutschland auch sehr erfolgreich.
Mhm.
Ja, das ist ein Enigma, das wir wahrscheinlich bis zum Ende aller Tage nicht auflösen werden.
Hast du keine Erklärung dafür?
Nee.
Gar nicht?
Ich habe dafür keine Erklärung.
Oh, ist das enttäuschend.
Früher hat man das so hingenommen, Deutsche haben keinen Humor, darüber wurde sich immer lustig gemacht, haha, vor allem von den Briten. Vielleicht ist es so. Vielleicht sind wir einfach ein sehr kulturell bedingt unlustiges Völkchen. Ich weiß es
nicht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen. Insbesondere, man muss ja einfach sagen, so was Comedy-Entertainment angeht, war Amerika uns immer schon weit, weit, weit voraus. Oder auch Großbritannien. Wir
haben natürlich auch einen viel größeren Markt, sowohl in dem eigenen Land als auch international.
Das stimmt.
Aber das gilt ja für Dramen auch.
Aber wenn du halt schon ganz richtig sagst, dass sowas ja auch in Deutschland immer schon erfolgreich war, habe ich überhaupt kein Verständnis dafür, warum das nicht schon viel früher versucht wurde zu adaptieren. Aber gerade so in den letzten Jahren, das wirst du nicht verfolgt haben, ich jetzt auch nicht en Detail, aber ich habe den Eindruck, dass so gerade so Stand-Up-Comedy zum Beispiel mittlerweile so die jungen aufstrebenden Künstler im Jahr 2020 sehr sich an amerikanischen Vorbildern orientieren.
Mhm.
Was sicherlich auch viel mit der Verbreitungsmöglichkeit übers Internet und YouTube und so weiter zu tun hat, um dass man nicht mehr von Anfang an versuchen muss, möglichst schnell ein breites Publikum anzusprechen. Also da sind schon viele Leute dabei, wo das ganz erfolgsversprechend ist, dass die gute Comedy-Karrieren und auch berechtigt erfolgreich werden. und Karrieren hinlegen können. Aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, dass das dazu führt, dass die Deutschen irgendwann in der Lage sind, gute Comedy-Filme zu machen.
Also ich schätze mal, ich vermute, es gibt sehr viele sehr, sehr, sehr lustige deutsche Poetry-Slammer zum Beispiel. Aber die, die dann am Ende wirklich erfolgreich sind und die dann mal ein Buch machen oder rauskommen, das sind einfach nicht die Guten. Und das höchste der Gefühle ist halt irgendwas wie Marc-Uwe Kling. Und das ist jetzt dann auch nicht so, dass ich sagen würde, das ist vergleichbar mit den Spitzen der US-amerikanischen.
Ja, und vor allem, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ich habe jetzt ja noch, als man noch ins Kino gehen durfte, den Film gesehen von Känguru, die Känguru-Verfilmung. Ja. Nachdem ich ja schon seit vielen Jahren großer Fan der Bücher und Hörbücher bin. Und ich muss sagen, dass so auch vom Humor-Level her und vom Timing und so weiter und von der Machart, hält der Film den Büchern in keiner Weise stand. Also da sind einfach die Bücher so viel besser und pointierter. Und der Film, ja, der hat ganz nette Szenen und ist hier und da mal ganz lustig, aber so insgesamt betrachtet ist es einfach mittelmäßige deutsche Komödie und damit schlechter als jede amerikanische Komödie.
Ich glaube, dass gerade bei deutschen Kinofilmen das Risiko noch viel, viel größer ist, weil du auf jeden Fall keinen Nischenmarkt hast. Das heißt, du musst immer all in gehen und du musst immer darauf setzen, dass es ein Erfolg wird, der Kasse macht. Und da kommt denn das Problem aller großen Produktionen, dass du sozusagen so viel Kompromisse machst, um einen Mainstream anzusprechen, dass alles, was zu clever, zu intelligent ist, rausfällt. Und in den USA kommst du vielleicht, oder auf dem englischsprachigen Markt kommst du vielleicht mit Nischenprodukten doch eher noch durch. Einerseits, weil sie auch einfach eine andere Kultur dessen haben, schon sozusagen historisch, weil einfach es viele Vorreiter gibt, die entsprechend sind. Und ich glaube auch, weil Comedy ein viel größerer Teil der zum Beispiel US-amerikanischen Kultur ist. Du hast einfach überall diese Comedy-Clubs in jeder Stadt. Ich wüsste nicht, wo ich hier wahrscheinlich kann ich auf die Reeperbahn irgendwie gehen und in den scheiß Quatsch-Comedy-Club oder so eine Kacke gehen. Aber es gibt ja nicht diese ganzen Underground-Jam-Dinger sozusagen. Also das ist mit Poetry Slam kommt das so ein bisschen. Ja. Oder ist vor vielen Jahren schon gekommen. Aber das ist halt nicht so eine langjährige Tradition. Und ja, ich vermute, dass wenn du ein großes Studio hast in Deutschland, dass die einfach sagen, Leute, wir müssen hier Kasse machen. Wer macht Kasse? Till Schweiger macht Kasse. Daran orientieren wir uns. Mhm. Also, und dann okay, kannst du natürlich die Deutschen einfach fragen, warum geht ihr in die Til Schweiger-Filme?
Ja, das meintest du mit, so. Das liegt am Publikum, ne?
Ja.
Das ist einfach die
Scheiße. Das ist halt eine Mischung, ne? Es ist eine kleinere Zielgruppe und darin entscheidet dann der Mainstream und der Mainstream ist halt überall doof.
Das passt ganz gut zu dem Postillon, der neulich schrieb, Mario Barth in Quarantäne mit seiner Freundin plant große Stadiontour für 2021, 2022 und 2023. Weil das ist auch so unfassbar. Das ist, glaube ich, einer der erfolgreichsten deutschen Comedians der letzten 20 Jahre und der redet nur über dasselbe Thema. Ja. Und es ist so dumm. Es ist einfach so dumm und die Menschen gehen dahin und finden es richtig geil.
Weil es einfach ist, weil es jeder versteht. Ja.
Ja, das kenne ich ja auch von zu Hause.
Das kenne ich auch. Ja.
Meine Freundin macht auch immer den Knopf aus vorne am Fernseher.
Bestätigung von Rollenbildern.
Schrecklich.
Verselbstgewisserung der eigenen Männlichkeit.
Aber warum sind die Menschen so dumm?
Naja, was ist denn das für eine Frage jetzt? Ne? Grundsätzlicher Natur.
Ja, sehr grundsätzlich. Das ist etwas, was ich noch nie verstanden habe. 63
des Belebu-Podcasts. Ja, die Menschen sind doof. Das ist so. Aber wenn du sie kennenlernst, sind sie nett.
Nett, ist auch so. Nett aber doof.
So sind Menschen sind in der Masse unerträglich und im Einzelnen kannst du nie ein Böse sein.
Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben.
Fast immer, wenn du wirklich lang genug Zeit mit jedem Menschen verbringst, entwickelst du irgendwann ein Verständnis für seine Situation. Zumindest hast du nicht mehr dieses arrogant Abschätzige, sondern du siehst ihn als den, der er ist, als Produkt seiner Erfahrung und kannst ihn irgendwie auch nehmen und ernst nehmen. Und
ich weiß, was du meinst und ich würde dir auch eingeschränkt zustimmen, aber trotzdem gibt es, glaube ich, viele Beispiele für Situationen und Menschen und Einstellungen und Meinungen zu bestimmten Themen, wo also ich würde halt sagen, es gibt halt manche Meinungen, da kann es nur eine richtige geben. Da gibt es nur eine richtige. Und ich kann ein ganz konkretes Beispiel nennen. Ich habe gestern einen langen Videochat gehabt mit mehreren guten Freundinnen und am Ende war ich noch mit einer anderthalb Stunden alleine und die erzählte, dass ihre Großschwester, die als Krankenschwester arbeitet, also jetzt gerade nicht, weil sie im Mutterschutz ist, ja ein kleines Baby, also die kennt sich eigentlich im Gesundheitswesen, müsste sie sich eigentlich gut auskennen. Und die sagt immer noch, nach all den Wochen, ja, das mit dem Corona ist ja völlig übertrieben. Also ich gehe noch meine Schwiegereltern besuchen. Die Familie ist ja wohl wichtiger als irgendwie die Eindämmung eines Erkältungsviruses. Wo ich mir so denke, what the fuck, wer sich jetzt nach all den Wochen immer noch nicht mit dem Thema so auseinandergesetzt hat, dass er oder sie die Ernsthaftigkeit davon begreift, das ist einfach nur eine absolute Realitätsverleugnung und das ist falsch. Es ist inhaltlich falsch.
Ja, okay, ich sage ja nicht, dass Leute nicht Unrecht haben können und auf dem falschen Dampfer sind. Du solltest dich vielleicht übrigens mal mit meinen Eltern unterhalten. Aber trotzdem glaube ich, dass wenn man diese Person jetzt einen ganzen Abend lang kennenlernt und viel über sie erfährt und mit ihr ins Gespräch kommt und sozusagen nicht auf Konfrontation aus ist, sondern auf einen gemeinsamen Nenner, dass du dann auch irgendwann entweder die Person auch überzeugen kannst, weil du vielleicht auch ihren Widerstand brichst oder einfach sie anders ansprichst. Vielleicht gibt es einfach bestimmte Gründe für ihre Art und die sind sozusagen auch darin begründet, wie ihre Schwester mit ihr spricht. Keine Ahnung, I don't know. Da gibt's einfach, es gibt für alles einfach immer einen Grund und eine Erklärung. Die Menschen sind so, wie sie sind, aufgrund von. Und das kann natürlich trotzdem dazu führen, dass sie falsche Bewertungen haben, falsche Entscheidungen treffen, falsche Standpunkte haben, irgendwo auch vielleicht schlechte Menschen sind. Aber trotzdem ist es so, dass du nicht mehr so vor ihnen stehst und denkst, wie kann das sein? Sondern du weißt genau, wie das sein kann und warum das so ist. Und das macht es irgendwie weniger gruselig.
Okay, dann habe ich eine wichtige Frage an der Stelle. Wie passt Xavier Naidoo da rein?
Das ist ja okay. Ja, ich habe interessanterweise heute das neue Video von ihm gesehen, wo er so in die Kamera guckt und der Linkspartei der SPD den neuen Faschismus andichtet.
Wo er für die Umbenennung von Nazis in Nasos ist.
Ja, genau. Und da denke ich, ich weiß nicht, entweder er ist einfach ein großer Satiriker oder da gilt dann einfach Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja,
der ist einfach geisteskrank.
Der ist wirklich geisteskrank.
Der ist buchstäblich einfach krank. Da gibt es sicherlich eine passende psychiatrische Diagnose zu diesem Mann.
Ja.
Hast du das gesehen, wo er in die Kamera geweint hat?
Nein.
Das ist so.
Der ist einfach ein krasses Phänomen. Und ich check nicht, warum dem, obwohl es so offensichtlich ist, seit so vielen Jahren, das ist ja nicht erst jetzt klar, dass dem immer noch so hofiert wird. Aus welchem Grund denn eigentlich? Was treibt denn ProSieben, den noch weiter zu beschäftigen?
RTL war es.
Oder RTL, was auch immer. Hat er nicht die ProSieben-Shows immer gehabt? Sing meinen Song.
Ja, das war noch bevor er jetzt zumindest nach außen hin so derart durchgedreht ist. Aber als er jetzt dieses, was war denn jetzt das Erste, was denn jetzt? Achso, dieses Lied von seinem neuen patriotischen Album, was so einen Shitstorm nach sich gezogen hat. Da, zu dem Zeitpunkt saß er ja gerade in der Jury von DSDS. Und da wurde er dann von RTL rausgeschmissen. Ganz aktuell. Und er hat ja wiederum irgendwie ein Interview gegeben und ein Statement von sich gegeben, dass er das alles ganz bewusst gemacht hat, um sich die Reichweite von RTL zunutze zu machen, damit möglichst viele Menschen seine Wahrheiten hören. Also da ist irgendwie schon Kalkül hinter.
Aber was treibt RTL? Also worin besteht die Notwendigkeit, Xavier Naidoo unter Vertrag zu nehmen? Weil du kannst ja auch einfach irgendeine der anderen Popstars nehmen, die es so gibt. Ja. Nimm halt diesen Adel Tawil oder wie auch immer er heißt.
Das stimmt. Das
ist genauso irrelevante Musik, aber bestimmt ein netter Typ.
Ja, aber Xavier Naidoo war halt irgendwie auch immer noch total erfolgreich und jeder sagt ja immer, er ist vielleicht ein bisschen eigenartig, aber er singt so schön. Und ist
Adel Tawil ist auch erfolgreich, nimmst du den?
Das stimmt, aber der ist glaube ich nicht so aktuell.
Es besteht kein Grund.
Nee, du hast völlig recht.
Da muss auch mal einen Fuß in den Sand setzen und sagen, stopp, hier und nicht weiter. Und ich finde, da ist auch der Unterschied zu der Schwester deiner Chat-Partnerin. Wenn du eine Person des öffentlichen Lebens bist, trägst du eine besondere Verantwortung. Und wenn du als solche Person des öffentlichen Lebens bestimmte Aussagen machst, dann ist es egal, warum du das machst und ob du geisteskrank bist oder ob du gerade irgendwie vorher einen schlechten Tag hattest, dann musst du dafür die Konsequenzen tragen. Und dann musst du auch dafür einen Shitstorm aushalten können und dann musst du auch im Zweifel weg aus der Öffentlichkeit. Aber wenn du jetzt Xavier Naidoo privat kennen würdest und er wäre kein Star, dann würden diese coolen Thesen vertreten. Okay, ich weiß nicht. Man kann das natürlich nur so weit treiben. Es gibt natürlich, ich glaube, das hast du auch schon mal in einer anderen Folge gesagt, irgendwo diese Grenze, wo man sagt, okay, ich rede, das habe ich auch schon erlebt in Gesprächen, wo man versucht, sich anzunähern und eine gemeinsame Basis zu finden, ja, und zu argumentieren. Und irgendwann gibt es den Punkt, wo ich sage, okay, an dieser Stelle rede ich nicht mit dir weiter. Du bist ein Antidemokrat, du bist ein Nazi, du bist was auch immer. Du bist offen homophob. Sorry, ich bin raus.
Ja.
So. Das finde ich auch gut, dass man die Grenze irgendwann zieht. Aber man kommt doch bei vielen Leuten sehr weit, denn viele Leute sind nicht so konfrontativ. Die Leute wollen auch nicht. Das ist ja auch so eine schöne Sache. Das ist auch das Problem an der AfD. Die Leute wollen ja im Mainstream sein. Und das, die AfD schiebt den Mainstream, öffnet ihn nach rechts. Und solange es Fremdenfeindlichkeit ein, das soll man nicht sagen, da haben wir gerade gesagt, Fremdenfeindlichkeit ist aus irgendeinem Grund, ja, habe ich, Fremdenfeindlichkeit ist ein ganz schlimmes Wort.
Warum?
Weil das Wort fremd drin ist. Die Leute sind ja nicht fremd.
Ah, ja, okay.
Ist egal, irgendwie so. Ist scheißegal. Das weiß ich, also Rassisten. Rassismus war so ein Tabu in Deutschland, dass die Leute auch gar keine Rassisten sein wollten. Und dass du, auch wenn sie bestimmte schnelle Urteile oder niedere Beweggründe hatten oder tatsächlich sowas verspürt haben, konntest du sie dann damit packen und auch überzeugen und auch irgendwie zu dir ziehen, weil sie irgendwie wollen sie nicht anecken. Aber wenn du inzwischen im Osten eine 25% Partei hast, dann geht das halt. Dann eckst du damit nicht mehr an.
Ja, und vor allem ist ja,
dann hast du deine Peer Group, die so groß ist, dass du dich darin suhlen kannst in dieser Scheiße.
Vor allem ist ja auch schon seit vielen Monaten das Hauptaugenmerk der AfD und deren Anhänger darauf gerichtet worden, diese Begrifflichkeiten umzukehren und zu entwerten. Also, dass man irgendwie sagt, ja, alles ist immer gleich Nazis, alles ist immer gleich rechts. Rechts heißt ja einfach nur konservativ und konservativ ist ja auch eine legitime Meinung. Und auf der anderen Seite, wer links ist, der ist nämlich schlecht. Die linken Gutmenschen, bla 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 bla.
Ja.
Das zieht halt genau darauf ab, dass die Begriffe geändert werden oder die Wahrnehmung von Begriffen und dass dann auch Leute sich hinstellen und irgendwann sagen, ja, ich bin rechts und das ist auch in Ordnung, weil es ist ja irgendwie immer noch im demokratischen Spektrum, obwohl es das halt ganz oft nicht ist.
Richtig. Mann, was ist los mit uns heute? Wir sind die politischen,
gesellschaftsrelevanten
Brüder. Das ist aber hier harter Tobak.
Das ist harter Tobak, aber das Blöde ist halt, das ist ja immer das Problem von diesen selbst gewählten Bubbles, in denen man sich bewegt. Es führt ja zu nichts. Wir können uns nur immer durchgehend unsere Meinung gegenseitig bestärken. Und am Ende hat aber keiner von uns oder unserer Zuhörer einen großen Erkenntnis. Na, vielleicht die Zuhörer. Die rechtsgerichteten Zuhörer von uns, die überdenken vielleicht ihre Scheißanstellung.
Vielleicht ist es auch so, dass der ein oder andere Zuhörer in seinem Bekanntenkreis einfach so ein Xavier sitzen hat und vielleicht aber bis jetzt manche Dinge nicht so klar für sich formuliert hatte oder das auch nicht so gesehen hat oder es drüber weggegangen ist und jetzt einfach das als Anreiz nimmt, seinem Bekannten mal kräftig in den Arsch zu versohlen.
Verbal natürlich.
Dann haben wir was Gutes getan. Bitte?
Verbal den Arsch zu versohlen.
Verbal den Arsch zu versohlen oder auch in echt. Und dann haben wir was Gutes bewegt mit diesem Podcast. Ich möchte zum Schluss.
Ja, ich habe gleich noch ein kleines, lustiges, auflockerndes Thema zum Ende.
Ja, ich wollte noch mal ein bisschen die Kurve kriegen.
Ja, du zuerst.
Und dich fragen. Jeder kennt das Phänomen. Früher war das ganz besonders so, wenn man irgendwie, ich weiß nicht warum, das manchmal ist das passiert, dass man jemandem einen Freund Klamotten geliehen hat, einen Pulli zum Beispiel.
Ja, weil man irgendwie, irgendwo und dann musste derjenige nach Hause fahren, das war warm, als er kam, da hat man den Pullover geliehen. Ja.
Und nach ein paar Tagen hast du den wiederbekommen und dann war der gewaschen und hat halt nicht mehr nach dir gerochen, sondern nach diesem anderen. Und insgesamt konnte man auch den Wohnungen so einen Geruch zuordnen. Und das war, glaube ich, häufig auch hatte mit der Wäsche zu tun. Ich habe früher auch immer so kistenweise Klamotten bekommen von einem Freund von mir, der älter war als ich, der mir sozusagen seine ausrangierten Klamotten gegeben hat, die ich dann aufgetragen habe. Und die hatten halt am Anfang immer diesen Geruch. Und die eigenen Klamotten riechen nicht, weil man denen gewohnt ist. Aber für die anderen riechen die natürlich. Also wenn wir jetzt Klamotten tauschen würden, würden wir die Klamotten des anderen. So, und ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass das am Waschmittel liegt.
Ich hätte immer früher gesagt am Weichspüler, aber viele benutzen ja gar keinen mehr.
Eben, viele benutzen ja Weichspüler. Aber beim Waschmittel ist es so, es gibt nur eine kleine Handvoll Marken. Es gibt den Weißen Riesen, es gibt Spray, es gibt, Persil und Ariel. So. Und das heißt, es kann schon mal nicht so einen großen Unterschied
geben. Doch viel mehr Marken noch, als du gerade aufgezählt hast. Es gibt gut und günstig.
Es nicht mehr. Gut und günstig? Ja, es gibt so
gut und günstig Marken. Es gibt
aber es gibt auf jeden Fall nicht so viele und ich glaube auch nicht, dass die alle so unterschiedlich und so distinktiv riechen. Und vor allen Dingen merke ich es, seit ich selber einen eigenen Haushalt habe, ich habe keine Hausmarke.
Nee.
Ich benutze nicht immer
Persil. Nee, stimmt.
Ich wechsle durch. Manchmal ist das im Angebot, dann nehme ich das. Manchmal will ich das ausprobieren oder das sieht lustig aus oder keine Ahnung. Ich benutze immer unterschiedliches. Aber trotzdem habe ich nie diesen Effekt, dass die Wäsche rauskommt, weil ich jetzt eine neue Marke angebrochen habe und denke, oh, die Wäsche riecht ganz anders. Sie riecht immer nach nichts. Und ich kann es mir nicht
erklären. Das ist richtig spannend, was du da sagst. Also erst, ich würde bei mir nicht sagen, dass es nach nichts riecht. Ich mag sehr gerne an frisch gewaschener Wäsche riechen. Und ja, auch ich variiere und habe auch, als ich alleine gewohnt habe, immer schon ganz viele unterschiedliche Sorten ausprobiert. Da habe ich auch noch Weichspüler benutzt, regelhaft. Das tue ich auch nicht mehr, nur noch bei Bettwäsche und Handtücher. Und da auch nur die Eco-Friendly-Marke von DM oder was. Werbung. Gebt uns Geld dafür, bitte, DM.
Der ist böse, man sollte nur bei Butni kaufen.
Ja, egal. Wenn sie uns Geld geben, sind sie nicht mehr böse. So einfach ist das bei uns. Wir sind käuflich und zwar für sehr wenig Geld. und das stimmt auch fein. Jetzt habe ich eine Frage, was mich jetzt interessiert. Da habe ich mir auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Insbesondere zu der Zeit, wo ich alleine gewohnt habe und du mich regelmäßig besucht hast. Hast du das Gefühl gehabt, meine Wohnung hat einen eigenen Geruch gehabt? Also bist du reingekommen, hast gesagt, ja, hier riecht's nach Tim?
Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das hat man bei allen.
Okay, und jetzt war das angenehm?
Jetzt ist die Frage natürlich, ist es jetzt in der jetzigen Wohnung anders? Und also
da will ich auch gleich drüber sprechen, da komme ich noch zu. Aber bitte beantworte erst mal die Frage, war das angenehm? Kannst du das irgendwie sagen oder neutral? Das
kann ich nicht sagen. Wenn ich jetzt so darüber nachdenke, grundsätzlich über das Phänomen, dann wirkt es für mich immer eher künstlich. Also ich habe sozusagen das Gefühl, dass überhaupt ein Geruch in der Wohnung hängt, ist merkwürdig. Das hat halt das Gefühl von Parfum oder von künstlichen Duft, der eigentlich nicht sein sollte. Wenn ich meine eigene Bude betrete, riecht es neutral.
Ja.
Und es gibt aber, ich weiß, dass ich zum Beispiel früher diese Klamotten, die ich bekommen habe, den Geruch mochte ich sehr gerne. Aber ich schwöre, wenn ich jetzt, ob ich den weißen Riesen, Persil oder B-Megaperl zum kleinsten Preis mit dem bekackten Fuchs benutze, ich merke keinen Unterschied. Und wenn ich zwischen diesen dreien keinen Unterschied bemerke, dann kann es nicht sein, dass andere Klamotten sofort so doll
sind. Aber kennst du das Phänomen, wenn du frisch Wäsche gewaschen hast und in den Raum kommst, wo die Wäsche aufgehängt ist, dass du denkst, ah, hier riecht es aber nach frischer Wäsche?
Ja, schon, ja, das stimmt.
Also da, also
ist. Aber wieso ist es denn so, wenn ich dir jetzt ein T-Shirt leihe und du gibst es mir 2 Wochen später zurück, garantiere ich, wenn ich dran rieche, dass es besonders riecht. Und das ist ja nicht frisch aufgehängt im Keller, sondern schon wieder ein paar Tage später, lag eine halbe Stunde im Rucksack und.
Also wahrscheinlich ist die naheliegende Erklärung, dass Menschen einen derart penetranten Eigengeruch haben, dass dieser Geruch alle Waschmittelnuancen nach einer bestimmten Zeit überdecken.
Das ist interessant, das kann sein. Und Geruch spielt ja insgesamt eine sehr, sehr große Rolle bei Menschen.
Ja.
Also eine unterbewusste Rolle.
Ich habe jetzt keine ganz hundertprozentig genauen Daten dazu oder irgendwie wissenschaftliche Erkenntnisse, aber ich habe schon sehr häufig gehört, dass es wohl so sei, dass bei der Partnerwahl, also jetzt bei der heteronormativen Partnerwahl, wo es unterbewusst um Nachkommenschaft geht, dass Menschen dazu in der Lage sind, das Immunsystem des potenziellen Sexualpartners zu erriechen. Und
die Kompatibilität mit den
eigenen Genen. Also um die möglichst beste Immunabwehr für die Nachkommenschaft bilden zu können.
Es gibt Leute, die deshalb nur geruchsneutrales Deo benutzen und kein Parfum, weil sie den Partner finden wollen, der wirklich zu ihnen passt und es nicht durch irgendwelche falschen Pheromone obstructen wollen.
Ja, verrückte Leute, weil es gibt ganz viele andere Dinge, die da noch eine Rolle spielen als der Geruch, würde ich sagen, die vielleicht noch wichtiger sind.
Aber dieses Fake-Pheromone-Ding, so wie sie was hinsprühen, damit man attraktiv riecht, ist vielleicht für einen One-Night-Stand sinnvoll, aber für die Partnerwahl vielleicht dann doch nicht. Da kommt am Ende irgendwie so ein Xavier Naidoo bei Haus als Kind.
Also wir sind jetzt ja ganz doll bei dem Spruch, ich kann nicht gut riechen. Ne?
Ja.
Dass man da hinkommt. Aber die Frage, die ich mir jetzt vorhin gestellt habe, als du dieses Thema angeschnitten hast, ich bin ja nun vor etwas über einem Jahr mit meiner Freundin in eine Wohnung gezogen. Und Es war in der Zeit, wo wir noch nicht zusammen gewohnt haben, immer so, wenn ich in ihre Wohnung kam, habe ich sofort gerochen, ah ja, hier riecht's nach meiner Freundin. Das kann ich, das kann ich irgendwie unterscheiden von dem Geruch zu Hause oder von anderen Leuten, die ich besuche. Und das ist dann ja auch irgendwann mit was Positivem verbunden und so weiter und so fort. Aber eigentlich, wenn ich jetzt gerade nicht irgendwas vergessen habe, von Tag 1 unseres Zusammenwohnens war dieser Effekt komplett weg. Also ja, seitdem ich, also eigentlich müssten sich ja unsere Gerüche vermischt haben und trotzdem anders riechen, als wie ich es vorher von mir allein gewohnt war.
Aber ohne, dass ich mich jetzt daran erinnere, wie es in deiner alten Wohnung gerochen hat, würde ich jetzt spontan sagen, dass eure jetzige Wohnung viel neutraler riecht als deine alte. Ich meine, ich kann mich sowieso nicht eingehen. Das ist eine andere Theorie von mir. Meine Theorie ist, man kann sich Gerüche nicht
vorstellen. Ja, da hast du in Alles über Ulf hast du davon schon erzählt.
Ah, richtig, ja. Genau. Schön, dass wir das wieder aufgreifen können. Ich kann mir den Geruch deiner Wohnung deshalb auch nicht vorstellen. Wir sind die konsistenten Brüder. Aber deine neue Wohnung riecht, glaube ich, nicht für mich. Kannst du dir das vorstellen? Meine alte Wohnung und meine dann jetzt?
Nee, keine Ahnung. Kriege ich nicht auseinandergehalten. Aber ich habe spontan würde ich sagen.
Riecht deine Elternwohnung für dich, wenn du die jetzt besuchst?
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Deine?
Nee.
Witzig.
Interessant.
Sehr interessant.
Verrückt. Dem müssen wir nochmal auf den Grund gehen.
Ja, wissenschaftlich.
Jetzt bitte ich dich noch um den. Ach nee, du hast ja schon. Das war hier. Hast du nicht schon?
Nein, nee, ich wollte eine Geschichte erzählen bezüglich des Ausspruchs, hast du ein Ei am Wandern oder was? Oder du hast doch bestimmt ein Ei am Wandern. Das ist so ein Spruch, den habe ich über viele Jahre immer mal wieder gehört. Ist nicht regelhaft, aber den hört man so und denkt sich, ja okay, es bedeutet halt, bist du irgendwie verrückt geworden oder ne, bist du bescheuert. Aber es dauerte viele,
hast du ein Rad ab.
Viele Jahre, bis ich zum ersten Mal begriffen habe, dass das ja eigentlich nur aussagt, also in Bezug auf weibliche Mitmenschen, hast du gerade einen bestimmten Part deines Zykluses erreicht. Ist dir das schon mal aufgefallen? Ist dir schon mal klar geworden?
Hast du ein Ei?
Genau. Ist das nicht verrückt?
Hast du deine Tage?
Genau, hast du deine Tage.
Aber ich habe das Gefühl, hast du ein Ei am Wandern, sagt man nur zu Männern. Oder wird nur zu Männern gesagt.
Das kann ja sein, dass sich das irgendwie so sprachhistorisch gewandelt hat, aber der Ursprung ist ganz bestimmt.
Hast du ein Ei?
Hast du deine Tage? Bist du deswegen jetzt gerade psychisch instabil oder was auch immer?
Ja.
Und das finde ich irgendwie, also der feministische Part in mir findet das scheiße.
Ja, kann ich voll verstehen.
Das kann man echt nicht zu Leuten sagen und da kommt es her. Nee. Deswegen sollte man das verbannen aus seinem Sprachschatz.
Richtig. Bitte, liebe Zuhörer dieses Podcasts, ich finde, wir sollten so Zuschalten bekommen, wo wir beide Menschen beraten.
Oh, so Anrufer, so Live-Anrufer.
Ja, wie Domian.
Wie Domian.
Nur zu zwei.
Interessanter Gedanke.
So wie, ist es eine Mischung aus Domian und zwei bei Calvas. Nur das zwei bei Calvas ist es einer bei zwei Calvassen. Es ist gar nicht zwei bei Calvas. Aber es ist so eine Art Verhörsituation, wo wir aus unterschiedlichen Perspektiven, die wir ja haben, trotzdem gemeinsam das Problem des...
Das ist gut. So. Das können wir ja mal versuchen. Wie bei Instagram heißen wir Belebu_Podcast. Folgt uns bitte. Und wir versuchen das mal. Wenn irgendjemand von euch so eine Frage hat, die er sich schon immer mal gestellt hat oder ein Problem, wir anonymisieren das auf Wunsch natürlich auch.
Genau, sowas wie der Geruch der Kleidung nach dem Waschen oder was war eigentlich mit Jesus los oder so.
Genau.
Was auch immer, was euch beschäftigt.
Genau.
Wie braucht man den Löffel in der Mikrowelle?
Genau, schickt mal eure Fragen. Wir versuchen, das ist jetzt wieder richtig peinlich, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen und sich niemand gemeldet hat. Was ich für nicht unwahrscheinlich halte. Aber falls doch, schreibt einfach mal, was ihr wissen wollt. Und wir versuchen das mit unserer Expertise. Ja,
das ist eine gute Idee. Das habe ich noch. Ich dachte, du meinst jetzt, dass die sich dann in die Sendung einloggen.
Nee, das ist technisch, glaube ich, schwierig. Also sicherlich möglich, aber unnötig kompliziert. Wir können das einfach per Anfrage bei Instagram oder bei Facebook, die beleuchteten Brüder oder Twitter.
Aber dann würde ich, eigentlich müssten wir das irgendwie so machen, dass wir die Frage erst erfahren bei der Aufnahme.
Das ist unrealistisch, das geht nicht.
Das geht dann, wenn man uns eine E-Mail schreiben würde und wir lesen sie erst, die Folge aufnehmen.
Na, aber was wir auf jeden Fall machen können, dass halt nur einer von uns beiden das kennt und der andere muss spontan darauf reagieren.
Das geht auch,
das ist
ja,
auf jeden Fall realistisch, dass man das einhalten kann. Das finde ich gut. Das, also wir sind euer Domian Welterklärungspodcast. Wie ihr wisst, wenn ihr unsere anderen Folgen gehört habt, wir können solche Antworten geben, die sehr gehalten.
Ja, und es geht nicht darum, ob sie richtig sind, sondern einfach um die, so wie früher, bevor man Dinge googeln konnte.
Genau, wir sind euer Google.
Dass man im Gespräch etwas erörtert und auch mit Halbwahrheiten arbeitet, um einer Sache auf die Spur zu kommen. Das ist meistens viel interessanter als die echte Antwort.
Genau, wir gehen zurück in nicht digitale Zeiten mit euch. Also wenn ihr Fragen habt, dann googelt sie auch vorher nicht, das wäre auch blöd. Dann müsstet ihr uns nicht fragen. Also genau. Ich glaube, Fettes Brot hat so eine Radioshow, die heißt Was wollen wissen, wo wirklich Leute irgendwie anrufen können, um derartige Fragen zu stellen. Aber wir sind witziger als Fettes Brot und sehr viel erfolgloser. Das macht uns attraktiv.
Verbannt aus eurem Wortschatz die Redewendung, da hast du ja wohl ein Ei am Wandern, du Idiot.
Ja.
Benutzt auch auf jeden Fall nicht true als Schimpfwort.
Ja, ich glaube, wer macht denn das? Ist es noch ein Ding?
Also ich habe das bis 2003, 2004 habe ich das gemacht. Dann habe ich das einmal in Gegenwart einer homosexuellen Person gemacht. Ist selber gemerkt. Ich weiß nicht, ob die Person es gemerkt hat, ist auf jeden Fall nicht drauf eingegangen. Und das fand ich so schrecklich. Und in dem Moment ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen,
da sind wir,
was ich da eigentlich mache.
Da sind wir übrigens wieder bei Fettes Brot, die den Song Schwule Mädchen ja nur deswegen gemacht haben, weil zu dem Zeitpunkt, als der Song rauskam, insbesondere im Hip-Hop-Business, die Worte Schwul und Mädchen ständig als Schimpfworte missbraucht wurden. Und sie sich dachten, weder das eine noch das andere ist ein Schimpfwort. Deswegen sagen wir einfach, dass wir schwule Mädchen sind und führen das Ganze ad absurdum.
Ja.
Das haben sie gut gemacht. Schreibt uns eure Fragen. Und ganz zum Schluss habe ich nochmal einen Shoutout. Ein ganz, ganz unnatürlicher Natur.
Liebe Mama, viele Grüße.
Unnatürlicher Natur, das gefällt mir gut.
Habe ich gleich gemerkt.
Nee, weiß ich. Habe ich gesehen und gehört. Also Shoutout an die Aufkleber auf Büchern, wo Spiegel-Bestseller draufsteht. Weil die haben, die vereinen zwei Eigenschaften ganz extrem. Erstens sind sie super fest. Also es ist gar nicht mal so einfach, die abzukriegen. Aber man kann sie immer rückstandslos entfernen.
Oh, das ist
was
toll.
Was ist denn das für ein Wahnsinn, dass das so geht?
Ich liebe rückstandslos zu entfernende Aufkleber. Ja. Das ist so befriedigend. Auch wenn du es nicht weißt und es so langsam geht.
Ja.
Und du ziehst und ziehst und ziehst. Und manchmal reißt es dann. Aber du hoffst, es reißt nicht. Und wenn es nicht reißt und es glatt abgeht. Und du am Ende nicht mal, du kannst einfach mit der Hand rübergehen und es ist
glatt. Wie ein Babypopo.
Wunderbar.
Genau. Und das können die Spiegel-Bestseller-Aufkleber auf den Taschenbüchern sehr gut. Und deswegen Shoutout. Das ist mir neulich aufgefallen. Ich dachte, was ist das für ein Wahnsinn? Das war so fest, dass ich dachte, da könnte man jetzt auch irgendwie einen krassen Bilderrahmen mit befestigen. Aber man kriegt den ab und es bleibt nichts über.
Da müssen die richtigen Leute an den richtigen Stellen sitzen. Als die Aufkleber in Auftrag gegeben hatten, hatten sie drei verschiedene Angebote von verschiedenen Aufkleberfirmen vorliegen und mussten sich für einen entscheiden. Und der richtige Mensch hat gesagt, ich möchte garantieren, dass kein Umschlag von diesen Aufkleber in Mitleidenschaft gezogen wird und dass niemand dieses Poolen hat. Und wenn man dann anfängt, die Reste abzupoolen, muss man auch vorsichtig sein, dass man nicht in den Umschlag oder den Untergrund mit reinpoolt und da einfach eine Delle reinmacht oder was aufreißt. Und mit steigender Zeit wird man ungeduldiger.
Ja.
Man wird immer ungeduldiger und man muss sich die ganze Zeit unter Kontrolle haben. Es wird aber immer schwerer.
Oh, ja, wir haben eine Lampe im Wohnzimmer, eine Stehlampe. Da ist auch im Lampenschirm drin so ein Barcode-Aufkleber drin gewesen. Oder der ist auch immer noch, weil der sich einfach nicht vernünftig entfernen lässt. Man reißt da ein bisschen ab und es bleibt so viel direkt dran hängen, dass du das auch nicht mehr richtig abgeputzt bekommst, ohne Gefahr zu laufen, den Lampenschirm zu beschädigen. Und das ist einfach nur scheiße, weil wenn der halt, ich sag mal, falsch rum steht, dann ist einfach ein Schatten in dem Lampenschirm drin von diesem Aufkleber, der nicht richtig abgeht. Was für eine Scheiße ist das denn?
Ich habe das mal bei einer Platte gehabt, bei einer Vinylplatte, wo auf der Platte, nicht auf dem Umschlag, sondern auf der Platte selber, also auf der Hülle, also schon auf dem Umschlag, aber auch nicht auf dem Plastikumschlag, sondern auf dem Pappumschlag ein Aufkleber war. Und da ist einfach vom Cover, und deswegen kauft man sich überhaupt eine Vinylplatte, weil man ein großes, schönes Cover haben will, was abgerissen.
Scheiße.
Und es hat das ganze Artwork zerstört. Mhm. Ich habe dann immer versucht, das als Teil des Bildes zu sehen, weil das so ein, aber es ging nicht. Es war einfach immer ein riesengroßer Makel.
Scheiße. Ja, deswegen, überall sollten Spiegel-Bestseller Aufkleber raus. auch wenn es keine Spiegel-Bestseller sind. Egal. Ganz egal. Ich habe übrigens nochmal ganz kurz privat, ich habe ich war Mittwoch zum letzten Mal draußen, außer um den Müll rauszubringen. Also jetzt, heute ist wie gesagt Montag, habe ich Mittwoch das letzte Mal das Haus verlassen. Und die Zeit, die ich zu Hause verbringe und nicht rausgehe, trotz des schönen Wetters, habe ich in letzter Zeit ganz häufig damit verbracht, wieder Gitarre zu spielen. Und das ist voll schön. Ich habe mir jetzt vorgenommen, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde Gitarre spiele und mir irgendwelche neuen Lieder aneigne oder so.
Das machen wir. Du eignest dir neue Lieder an, du schreibst keine eigenen.
Noch nicht, aber ich habe vor nicht allzu langer Zeit mal einen Text geschrieben, vielleicht mache ich daraus nochmal einen Song.
Ja, wir könnten auch so eine Kollaboration machen.
Wie denn? Dass wir.
Du schreibst ein Lied, ich schreibe einen Text, wir bringen das irgendwie zusammen oder indem das so Homeschool, so wie die Ärzte es gemacht haben. So, wir nehmen die dann einen Teil auf und dann machen wir daraus einen Song und dann wird das der neue Belebu-Song oder der, was weiß ich, der Titelsong für Staffel 2 des Podcasts oder Sonderfolge X, das Imperium schlägt heftig.
Das ist eine schöne Idee. Das machen wir. Ja,
früher haben wir das gemacht, das hieß damals das Punk-Bieber-Spiel. Dass wir irgendwie ein Thema genommen haben und jeder musste einen Song dazu schreiben oder einer hat einen Text geschrieben und der andere musste einen Song draus machen und wir haben die getauscht oder so.
Genau.
Oder einer hat Gitarre aufgenommen oder und der andere musste drüber singen. Ja, finde ich gut. Ich habe das tatsächlich auch, dass ich in letzter Zeit, passend zu dem, was ich vorhin sagte, mit der neu gewonnenen Kapazität im Gehirn, dass ich anfange, so kleine Textzeilen zu dichten.
Schön.
Oder Melodien mir einfallen lasse oder so. Melodien fand ich immer am schwersten. Texte, okay. Harmonien, okay. Gesangsmelodien.
Ich fand Melodien immer am einfachsten und Texte am schwersten.
Ja, Texte habe ich. Kann ich mein Haus zupflastern.
Ja.
Wie schlimm. Unbenutzte Texte, die ich irgendwann im Wahn, halb angesoffen, nachts in meiner Wohnung geschrieben habe und da mein Herz reingelegt habe. Jetzt liegen die zwischen 200 anderen Texten im Keller und verschimmeln.
Vielleicht holst du dir mal wieder hervor. Vielleicht liegen da kleine Perlen. Und dann können wir zusammen was Gutes draus machen und dann haben wir jetzt ja mit dem Podcast eine Möglichkeit, die zu verbreiten. Da machen wir irgendwie jetzt immer, wenn wir irgendwas haben, was wir zeigen können, kleine Snippets in die Folge.
Wir haben gerade das neue, wie die Ärzte, wir haben gerade das neue Album der Beleuchteten Brüder angekündigt.
Das stimmt. Dann können wir vielleicht, wenn das ertragreich ist und wir einen guten Output haben, immer am Ende der Folge gibt es einen Song von uns.
Das fände ich sehr schön.
Das können wir mal machen. Da haben wir endlich mal so eine Art Kategorie. Sowas ähnliches wie eine Kategorie. Ich bin so neidisch bei Fest und Flauschig, die jetzt ja in der Corona-Zeit nicht mehr zweimal die Woche laufen, sondern fünfmal die Woche. Da hat Olli Schulz sich überlegt, dass er so gern ein erotisches Mystery-Hörspiel machen würde, das die Yoga-Lehrerin heißt. Und er schreibt halt die Texte für sich und Jan Böhmermann und die Rollen und ganz viele Fans haben sich mittlerweile auch daran beteiligt. Das ist jetzt so eine Art Fortsetzungsroman geworden. Das ist so eine gute Idee und obwohl das so dumm ist, hat man richtig Bock, einfach zu wissen, wie es weitergeht. Sowas brauchen wir auch. Und vielleicht können wir ja so eine fortlaufende Geschichte mit Songs machen, mit verschiedenen Stimmungen, je nachdem, was gerade in der Geschichte im Song passiert. Das ist vielleicht eine Möglichkeit.
Prima
Idee.
Wir müssen da nochmal drüber konferieren, wenn das Mikrofon aus ist.
Das machen wir. Lieber Benni, danke, dass du dir die Zeit genommen hast für mich und unsere Fans da draußen. Und liebe Grüße an alle Hörer. Das hat, glaube ich, nicht so gut geklappt mit den Empfehlungen an die ersten 5 Facebook-Freunde. Zumindest habe ich keinen Effekt gemerkt.
Aber es gibt jetzt immer mehr Leute, die unabhängig davon anfangen, unsere kleine Show zu gucken, von Folge 1 an.
Schön.
Und die sehr positiv sind.
Das finde ich gut. Ich glaube, man kann uns auch nur positiv begegnen. Oder man ist Xavier Naidoo. Der ist bestimmt kein Fan von uns, aber das macht auch nichts, weil der glaubt daran, dass es irgendwelche Strukturen gibt und Gesellschaften, die Kinder töten und irgendwie das Blut aussaugen, um Satan Macht zu verleihen. Und damit wollen wir auch nichts zu tun haben.
Weder mit diesen Strukturen noch mit Xavier Naidoo. Also falls es sie doch geben sollte, sind wir kein Teil dessen.
Wir wollen uns, soweit es geht, davon distanzieren. Wir wollen uns aber nicht von euch Zuhörern da draußen distanzieren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr wieder 1,5 Stunden unserem Nonsens zugehört habt. Und bleibt uns gewogen und empfehlt uns mal niemandem diesmal, sondern
Vielleicht klappt
vielleicht das, klappt ja das umgekehrte Psychologie, wenn wir sagen, keine Empfehlung an irgendjemanden.
Okay, das ist jetzt die Aufgabe. Ihr dürft zwei Wochen lang
niemandem
empfehlen.
Wehe auch
und nur. Wenn ihr es nicht schafft,
ja, dann seid ihr raus
als Hörer.
Ja, dann genau. Rufen wir in Schweden an und sagen, bitte die IP sperren von XY. Und dann ist dann nichts mehr los mit dem Bedebu-Podcast.
Ja.
Wollt ihr euch dieser Gefahr wirklich aussetzen? Lieber nicht. Also, keine Empfehlung für bis nächste Woche. Wenn ihr Fragen habt, die euch immer schon umgetrieben haben, schreibt sie uns bei Instagram oder Twitter oder Facebook oder wo auch immer. Oder privat, die meisten, die es hören, kennen, haben meine Handynummer. oder möglicherweise deine. Also einfach mal melden, einfach mal Bescheid sagen, einfach mal fragen. Wir haben auf alles eine Antwort. Ja. Ob die jetzt richtig ist, sei mal dahingestellt. Wir googeln nicht, das versprechen wir an dieser Stelle. Ja,
auf jeden Fall zu allem eine Meinung. Wir googeln nicht, versprochen. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Ostersamstag, den ich nie verstanden habe, der keine Funktion irgendeiner Art
hat. Der ja auch kein Feiertag ist
offiziell. Nee, Ostersamstag ist einfach Bullshit. Ja. Ostersonntag sollte toll werden. Wahrscheinlich wird das Wetter nicht ganz so gut, leider, wie der Rest dieser Woche.
Was ist denn sonntags eigentlich passiert? Freitag gekreuzigt, Montag auferstanden. Was war Sonntag?
Vergiss es. Ich kann das jetzt nicht normal machen. Ich habe da so viel Mühe reingegeben. Ihr guckt euch einfach das Video der beleuchteten Brüder an, da erfahrt ihr alles.
Okay.
Auf jeden Fall esst ihr leckeren Osterhefezopf, klopft bunte Eier auf, sucht Ostereier, Verstecke im Garten oder im Schrebergarten oder auf der Straße. oder natürlich in der eigenen Wohnung.
Und oder in fremden Gärten, einfach mal in fremden Montag. Gärten suchen, wo irgendwie gerade die Eltern welche versteckt haben. Einfach mal reinhuschen und sich mal alles
wegschnappen.
Richtig schön was wegschnappen. Und die Kinder sind traurig, aber ihr habt Schokolade umsonst. Auch nicht schlecht.
Ja. Und dann kommt noch der Ostermontag, den mochte ich immer gerne. Genießt den auch. Und dann geht's mit Dienstag weiter, danach kommt Mittwoch, gefolgt von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag und dann ist auch schon der Mai. Fast.
Sehr schön. Und Finger weg von diesen Krokanteiern.
Wir sehen uns wieder wahrscheinlich ungefähr zum 1. Mai?
Nee.
Irgendwie so um die Zeit rum?
Warte mal, jetzt ist Montag, der 6. April, das heißt Freitag ist der 9. oder 10. Ach so,
nee, noch nicht.
Das heißt, wir hören uns auf jeden Fall noch im April wieder und ne, ihr wisst, eine Special-Folge gab es außer der Reihe, das heißt nicht, dass wir jetzt immer eine Special-Folge zwischen den Folgen raushauen, vielleicht aber es könnte eine passieren, aber allerspätestens ja, in zwei Wochen. Da sind wir wieder zuverlässig für euch da und bis dahin hoffen wir, dass es euch gut geht und dass Boris Johnson noch lebt, wenn diese Folge erscheint. Ja.
Alles Gute, Boris, wirklich. Ich wünsche ihm einfach wirklich nicht den Corona-Tod.
Nein, das wünscht man niemandem.
Das wünsche ich.
Wobei, bei Donald Trump wäre ich jetzt nur mäßig traurig, muss ich sagen. Aber Boris Johnson ist nochmal irgendwie eine andere Liga.
Also, ich sag mal, ich wünsche auch Donald Trump den Tod nicht, aber es hätte auch einen positiven Effekt. Nämlich, dass endlich Mike Pence Präsident ist. Das wollte ich von Anfang an, das ist mein Wunschkandidat. Dieser schneidige junge Mann, der ist da
der noch, wunderbar. Der hat noch Ziel und Träume im Leben. Und
ja, Trump ein toller nicht. Typ. Mike, wenn du uns zuhörst, halt
durch. You can do it.
Deine Zeit wird kommen.
Also, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bleiben Sie dran. Ich pfeife auf Sie.